Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde und Freundinnen des Brettspiel-Hobbys. Wir begrüßen euch wieder recht herzlich zu einer weiteren Folge Brett Time Stories heute, Season 2, Episode 16, nein, 17 sogar heute. Gerade eben noch gefragt und trotzdem verkackt. Und heute in Dreierbesetzung, Triumvirat. Und bevor wir jetzt, hoffentlich nicht.
Auf jeden Fall, unsere Schwerter werden sich kreuzen, Jungs.
Hoffentlich nicht. Dann gibt's eine maximale Neutronenumkehr. Und bevor wir damit starten, Daniel, er hat schon geübt, er ist ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch gespannt, was jetzt kommt. Hau raus, Junge.
Informa. You know, say there is no me, I go play, I lick it, boom, boom, down.
Boah.
Ich dachte, das ist sehr schön.
Ganzen Tag geübt. Die Intonation, super schwierig. Wenn ihr das jetzt hört, übt es mal. Also ich habe wirklich, wirklich viele Anläufe gebraucht. Ich habe es tagsüber immer wieder variiert. Dieses Daddy Miss Snow, das ist total heftig. Du musst das irgendwie tausendmal Daddy Miss Snow, Daddy Miss Snow. Und wenn ich überlege, dass er dieses Lied in den 90ern hundertfach mal eben so runtergerappt hat, was das eigentlich für eine Leistung ist. Ne? Man denkt, ah, so ein Schrottsong. Aber so manche Passagen sind echt so heftig zu kopieren.
Ey, übrigens, wo wir gerade schon mal beim Thema Schrottsongs sind, ja, ich muss einen Kommentar mal vorweggreifen, den sonst kommt er mal in der Kommentarsektion, aber Mark with a C hat geschrieben, zum Glück geht euer Musikgeschmack nicht kongruent mit eurem Spiel- und Alk-Geschmack, sonst gäbe es auf eurem Kanal nur Sagerland, Monopoly und Halma und dazu Asbach Cola oder Ahoi Korn.
Ahoi Korn.
Wieder, ja, geil. Also Mark, darüber müssen wir nochmal quatschen. War ja unter dem letzten Video haben ja so ein paar Leute sich darüber echauffiert, dass unser Musikgeschmack nicht so gut ist, weil wir auf DJ Bobo stehen, Alex. Meinem ganz im Ernst, DJ Bobo, Alter?
Du, ich sag immer, was einen glücklich macht. Ich war bis jetzt noch nicht auf dem DJ Bobo-Konzert und also Hauptsache, das prickelt auf der Zunge, wenn er den Korn hinterkippt, Jungs, wa?
Yes, Alex, willst du dich vielleicht mal vorstellen, bevor wir jetzt hier schon so mit Vaseline geschmiert reinsteigen?
Ja, wunderbar, das ist doch genau mein Thema. Ja, ich bin der Alex, ein Großteil der Berlin Brettspielcon mittlerweile und natürlich bei Hunter und Friends auch mit am Start. Brettspiel-YouTube-Kanal kennt vielleicht der eine oder andere. Mach mittlerweile auch mit der sagenumwobenen Rita Model, ihres Zeichens Spielerautorin, einen Podcast mit ihr zusammen, Spielen aufs Ohr. Und mein Gott, ich fühle mich da immer wie in so einer Simpsons-Folge. Kennt ihr diesen Mann aus diesen Filmen? Bam, bam, bam. Ich weiß auch immer gar nicht, was soll ich da zuerst nennen oder auch nicht. Aber ja, in diesen Bereichen bin ich letztendlich seit einiger Zeit unterwegs und freue mich heute hier zu sein und ja, in allen Belangen Rede und Antwort zu stehen und einfach ein bisschen abzuschweifen.
Immer gerne. Der Alex und ich, wir haben ja schon länger mal geplant, beziehungsweise eigentlich, also gut, Alex und ich, wir haben sowieso schon längere Zeit echt mal geplant, was zu machen. Und jetzt muss man ja sagen, der Daniel war ja schon so ein bisschen traurig, dass auf seine Anfragen nie reagiert wurde. Bei wem war das denn? Das war bei Kron oder wem hast du mal
geschrieben? Ich hab dem Kron, also lustige Geschichte, ich hatte irgendwann mal, wo der Kanal noch recht klein war. Ich glaube, das ist bestimmt jetzt auch schon so 6-7 Jahre her oder so. Und dann war ich mal auf der Homepage von Kron und da stand ja seine, darf man das jetzt sagen, da hatte man irgendwie seine Nummer und dann habe ich, der muss ich auf jeden Fall, bevor es ausgestrahlt wird, hier löschen. Und dann habe ich die Nummer irgendwann mal gespeichert und auch nie irgendwie geschrieben oder so. Und dann habe ich im Sommer letzten Jahres habe ich gedacht, ach komm, schreib den doch mal an bezüglich des Podcasts. Und dann antwortete er ja irgendwie nicht. Dann hast du mal gesagt, Alex, der ist schon mal busy und ein bisschen, hat ein bisschen zu tun. Jetzt hat er tatsächlich auch ganz andere Dinge zu tun. Und jetzt haben wir dich bekommen.
Ja, was soll ich sagen? Das passiert vielen so. Die fragen bei Hunter und Friends oder damals Hunter und Kron an und dann
kommt das
warum sitzt da auf einmal Alex? Ja? Das fragen sich alle, aber tja, was soll ich sagen? Ich bin wie ein kleiner Blutegel.
Wobei, du bist ja auch sehr lange, also ich habe den Kanal früher, so wie wahrscheinlich jeder, der so mit Brettspiel und YouTube einsteigt, auch verfolgt. Du bist eigentlich schon lange ein Gesicht des Kanals, muss man sagen. So.
Ja, ich war ja doch eigentlich der erste Gastrezensent auf dem Kanal. Müsste ich jetzt ein bisschen lügen. Ich denke, irgendwie war es sowas um 2015 rum oder so. Habe ich quasi angefangen. Fing so ein bisschen damit an, dass ich auch wirklich über BerlinCon, die damals also zur ersten BerlinCon, so ein bisschen ins Boot kam, weil ich mich da zu so einem Unterstützertreffen damals in der Spielwiese hier sozusagen Ludothek in Berlin getroffen habe und halt Feuer und Flamme war bei diesem Projekt und da halt mithelfen wollte als Helfer. Und da habe ich dann die Jungs das erste Mal kennengelernt, bin dann sozusagen auch Teil des Helferteams bei der ersten BerlinCon geworden. Und da hat die Chemie einfach gut gestimmt. Und dann ging es quasi weiter, dass ja dann wieder quasi Ende des Jahres die große Spiel in Essen anstand und da die Jungs mich irgendwie gefragt, ey Mensch, Alex, hast du nicht irgendwie Lust mitzukommen? Wir haben auch vor, da so einen Livestream zu machen und vielleicht wäre es ja gar nicht schlecht, wenn wir da noch ein bisschen Unterstützung haben. Ich frage mich bis heute, was passiert wäre, wenn ich da nicht mitgefahren wäre, weil wir waren dann quasi zu dritt, haben dann so einen Livestream, hatten von der Spiel in Essen so einen eigenen Konferenzraum in den unteren Bereichen bekommen und haben da wirklich gefühlt die ganze Zeit durchgestreamt und ich habe dann immer dafür gesorgt, dass die Leute kamen. Die mussten diesen Ort erstmal finden, auch noch ein bisschen an der Technik rumgefrickelt und. Also das war ein krasses Projekt. Wir haben es irgendwie hingekriegt. Alle waren irgendwie happy, aber ja, also ja, und danach war dann die Chemie quasi so gut, dass auf dem Rückweg von dieser besagten Spiel Hunter aka Johannes quasi mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, auch auf dem Kanal Videos zu machen, mehr zu sein. Und kam auch so ein bisschen aus dem Bereich so Miniaturenspiele, habe damals schon ein bisschen X-Wing gespielt und solche Sachen und das ist ja dann doch ein bisschen vielleicht Special Interest und damit habe ich dann auch angefangen. Also ich glaube auch meine erste Review so ein bisschen auf dem Kanal ging auch um X-Wing und dann so ein bisschen Armada. Ja, so fing die Misere an, würde ich sagen.
Und dann hast du den Pete dazu geholt hier.
Ja, naja, Pete, der war auch schon nebenbei am Start. Der war auch schon bei der ersten BerlinCon mit dabei, hat da auch mitgeholfen. Da habe ich quasi auch Pete kennengelernt. Und das fing so ein bisschen so ein parallel irgendwie an. Da war quasi auch so die Sache, ah Mensch, Pete kann doch vielleicht auch was machen. Und am Anfang war so ein bisschen die Idee, Pete und ich machen quasi Content irgendwie alleine. Und ich kann euch gar nicht mal sagen, aus welchen Gründen genau. Irgendwie war ich dann mit der Technik bei mir ein bisschen mehr am Start. Vielleicht, ich habe auch, ich weiß gar nicht, wann es noch so war, von 2000, müsste ich mal überlegen, ich glaube so 2002 bis vielleicht 2009 oder 2010 habe ich mit einem guten Freund von mir auch Internetradio gemacht schon und war so eigentlich dann so sprachlich und irgendwie über Blödsinn quatschen schon relativ affin. War natürlich dann doch nochmal ein anderes vor der Kamera zu sitzen, aber jedenfalls hat es bei mir irgendwie ein bisschen schneller funktioniert. Ich glaube, Pete wollte sein erstes Solo-Video zu Hiroshima Hex Convoy, also dieses Zwei-Personen-Spiel im Hiroshima Hex-Universum machen, kam dann irgendwie nie dazu. Und dann hat es sich eher so ein bisschen entwickelt, dass wir noch mal ein bisschen gequatscht haben und dann so meinen, ja, lass uns doch mal was zusammen machen. Hatte ich dann auch schon festgestellt, so alleine vor der Kamera ist eh immer ein bisschen schwieriger auf jeden Fall, weil ich dann doch eher so der Typ bin, der dann gerne mal so einen kleinen Witz, Scherz macht, irgendwie so ein bisschen mehr Unterhaltung, Infotainment und das ist natürlich dann alleine wirklich fast unmöglich. Und ja, dann hat sich das halt so entwickelt, dass Pete zu mir halt gekommen ist und ich dann halt so ein bisschen die Technik hatte, die Sachen, er hat dann oft die ein oder andere Regel mal gelesen. Ich war halt da, habe die Aufnahmen geschnitten und alles dann fertig gemacht. Und diese Aufteilung hat sich dann eigentlich ganz gut bewährt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das erste Video, wo ich deine Visage gesehen habe, das war eure Reihe zu Max vs. Minions. Ich glaube, das war auch 2016 oder so habt ihr das, glaube ich, gemacht, so um den Dreh. Irgendwie einer von euch hatte immer dann die GoPro auf dem Kopf und dann auch noch die Karten sehen konnte und richtig cool. Also da habe ich mir auch wegen der Videos habe ich mir damals Max vs. Minions geholt und auch zum Beispiel wegen eurem Video habe ich mir damals auch das In-Between gegönnt und so. Also das waren
ja,
so
mit, das fand ich ganz witzig von euch.
Das waren somit die ersten Videos, wo ich dann auch eure Visagen gesehen habe und ich kann mich auch noch daran erinnern, so dass ihr auch ab und zu mal so ein Let's Play in der Küche gemacht habt, irgendwie meine ich noch zu wissen. wo man dann auch mal so ein bisschen raus aus dem Fenster gucken konnte, wenn man ein bisschen genauer hingeguckt hat. Das war, so ist immer ganz witzig, wie man halt auch anfängt, ne? Also ich habe letztens mir auch noch mal so einfach nur aus Interesse so meine ersten Videos mal angeguckt, wo ich noch mit diesem Huawei P10 irgendwie da stand und ja, irgendwie entwickelt sich das Ganze dann doch ein bisschen, obwohl, ich meine, du weißt es ja auch, wenn du schon vor Internetradio gemacht hast und so, Technik kostet auch einfach viel Geld, ne? Also ich schmunzel immer, wenn so Leute einen neuen YouTube-Kanal machen und dann so Leute drunter schreiben, oh, dein Ton ist aber nicht so gut, wo ich mir denke, so, Keule, Alter, weißt du, wie teuer Ton ist? Also, ne, ich habe jetzt auch irgendwie Anfang des Jahres nochmal nachinvestiert, da waren mal eben 3.500 Euro weg, ne, für irgendwie ein bisschen Beleuchtung, Mikros und 2-3 Cams, ne? Das geht ratzfatz auf jeden Fall, ne?
Also man kann festhalten, dass es überhaupt in der jetzigen Zeit möglich ist, auf so guter Qualität Content überhaupt zu produzieren. Das war vor mehreren Jahren ja noch viel, viel teurer oder fast gefühlt undenkbar. Wenn man jetzt möchte, kannst du das Ganze ja auch alles in 4K machen und. Das machen wir selbst auch nicht, eher von der Datenmenge so. Aber ja, du hast es schon angesprochen. Wir haben eine Zeit lang wirklich quasi so mit einer Action-Cam vorm Kopf gearbeitet. Da hattest du gefühlt jedes Mal Kopfschmerzen, weil wir natürlich ja, diese Let's die ging jetzt auch nicht nur 20 Minuten. Also das hatte auch schon so ein bisschen mit körperlichen Auswirkungen zu tun. Aber man hat auch immer so ein bisschen getüftelt, wie kriegt man denn dieses Medium Brettspiel so als Let's Play irgendwie gut eingefangen? Also letztendlich, wenn man jetzt so in den Computerspielbereich oder Konsolenbereich sieht, dann ja, Blödsinn quatschen dazu kann ich auch. Ein Großteil ist halt dieses schöne bewegte Bild von dem Spiel, was da gerade gezeigt wird. Diesen Luxus hat man halt als Brettspiel-YouTuber, YouTuberin halt irgendwie nicht, wenn man Let's Play macht. Und deswegen haben wir natürlich irgendwie geguckt, ja, wie kriegen die Leute denn das mit, wenn man da hinguckt, dass auch die Kamera da ist? Und ja, und da haben wir so einige Stadien durchlebt. Mittlerweile arbeiten wir ja dann eher mit so einem, ich muss hier mal um mich herum gucken, 1, 2, 3, 4, 5 Kamerasetup, um dann halt versuchen, irgendwie so Blickwinkel zu finden, dass man ein Detail auf dem Board sieht, dass man aber auch eine Übersicht sieht. Und also so richtig, richtig happy bin ich da gefühlt auch immer noch nicht mit. Das ist natürlich immer auch alles irgendwie statisch dann doch. Man schaltet zwar schon oft um, aber ja, also da gibt es sicherlich noch schöne Weiterentwicklungen und da ist über die Jahre schon viel passiert. Ich habe angefangen, da habe ich mir ganz stolz, das war glaube ich noch eine D5-Spiegelreflexkamera geholt und dann habe ich erst festgestellt, dass ich leider damit nur maximal 5 Minuten aufnehmen konnte, weil quasi das Dateiformat auf der CF-Karte dann, das konnte halt keine größere Datei mehr schreiben und hat dann unterbrochen. Das habe ich eine Zeit lang durchgezogen. Das war für mich auch ein krasses Training, weil ich hatte dann wirklich halt nur diese 5-Minuten-Takes, ne? Und musste dann immer diese Takes irgendwie so ein bisschen so planen und machen und bin dann auch eher so vom Typus her, der also fast nie irgendwas skriptet, sondern dann eher so gedanklich vielleicht den einen oder anderen Satz sich überlegt und dann drauf loslegt. Und das habe ich auch nicht so lange durchgehalten. Die Kamera habe ich dann verkauft und habe mir dann irgendwie einen Camcorder oder sowas geholt. Aber nee, also ja, Technik kann man viel Geld investieren. Gerade Ton ist echt eine Herausforderung. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich immer schön, wenn man da Lust und Laune auf so eine Sachen hat, ja, fangt einfach an. Also ihr müsst jetzt nicht 20.000 Euro sparen, um euer Studio zu bauen und einzurichten. Das würde ich sagen, ist auch der falsche Weg. Aber ja, macht was Schönes, auf was ihr Bock habt und ja, werdet größer und wachst.
Das ist ja auch krass, finde ich, bei so Let's Plays. Die wirken gefühlt auch manchmal langweilig, aber man weiß halt selber nicht, das war ein schönes Stichwort, dass du sagst, so richtig zufrieden bist du nicht. Ich meine jetzt nicht euer Let's Play so speziell, sondern man kannte immer das Gefühl, oh, so ein Let's Play, ja super, gucke ich mir eigentlich an, aber irgendwie sieht man doch lieber so ein bisschen Regelerklärung, weil man da das Board deutlicher sieht und die Aktion deutlicher sieht. Im Prinzip bräuchtest du bei so einem richtig geilen Let's Play dann auch wirklich einen dahinter, der die ganze Zeit die Kamera, also wie so eine Regie, ne, die ganze Zeit die Kameras wechseln, dann Emotionen einfangen, ne, die dann so das Close-Up haben, wenn du gerade so, was weiß ich, irgendwo rasiert wirst bei einem Spielzug. Und dann ist es ja auch quasi schon so TV-Unterhaltung an dem Punkt, ne? Das irgendwann wird es das wahrscheinlich geben, ne?
Auf jeden Fall. Das haben wir ja letztendlich auf dem Kanal schon gemacht mit dem Brettspielclub-Format, was ja quasi die Adaption ist vom Tabletop von Will Wheaton, das Ganze ins Deutsch geholt haben. Da waren ja die ersten Staffeln, waren auch wirklich mit Kamerateam. Da gab es dann 2, 3 Drehtage. Die Jungs kommen ja auch aus dem Bereich. Und das war dann natürlich trotzdem immer noch, auch wenn es ja ein Paid-Format war, der Aufwand, der da betrieben wurde, da musste da noch die Crew bezahlt werden und da ist fast nichts mehr dann übrig geblieben. Deswegen fand dann irgendwann der Wechsel statt, dass wir halt so ein, sag ich mal, ein eigenes Studio so ein bisschen uns aufgebaut haben, wo wir quasi auch für die BerlinCon und einen Großteil der Hunter und Kron Videos und Hunter und Friends Videos jetzt eh drehen. Dann, aber das hat natürlich nochmal auch einen, ja, sag ich mal, ein bisschen anderes Flair. Wenn du da irgendjemand hast, der wirklich Tonmann, wirklich Lichtmann ist und dieses Equipment hat, dann wirkt es schon immer noch ein bisschen anders. Aber da haben wir es natürlich dann so, dass dann entweder ich oder jemand anders in der Regie sitzt. Den Luxus habe ich halt, wenn ich hier mit Pete sitze, und auch davor haben wir halt nie gehabt. Deswegen habe ich halt hier dann irgendwann mir dieses Stream Deck hier, kennt man der ein oder andere, besorgt und mache quasi Live-Schnitt, also Live-Regie. Während ich spiele, Blödsinn quatsche, schalte ich halt die einzelnen Kameraperspektiven um und ja, kommentieren natürlich das Spiel noch. Also wir versuchen, und das ist sicherlich auch nicht ganz so einfach, das ist auch immer mal lustig, wenn ich normal spiele, dann komme ich manchmal in so einen Modus, wo ich einfach alles kommentiere, was ich da mache. Die Leute kriegen das eigentlich mit. Also meistens stört's die nicht, manchmal wird da irgendwie drüber geschmunzelt. Aber wie du es schon sagst, ich finde es letztendlich auch gut, wenn man mitbekommt, da eigentlich passiert, über die Gedanken spricht und man will das ja irgendwie zeigen, was geht's da in dem Spiel, und vielleicht noch einen lockeren Spruch machen, dann bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Aber ja, das klappt manchmal mehr und manchmal weniger, ja.
Ja, ich habe mir auch irgendwie, wie jetzt Anfang des Jahres, auch so ein Mischpult geholt halt, ne, wo ich irgendwie jede Kamera ansteuern kann und zwei Tonslots, und dann kannst du auf dem Mischpult, macht der ein Fade und sowas, ne, aber allein dieses Mischpult lag auch schon wieder, ne, ich weiß gar nicht, ich glaube 300-400 Euro, und das ist noch nicht mal die höchste Variante, ne, du kannst, gibt ja noch welche, der nächste kostet 800 Euro, dann kannst du direkt live streamen über das Pult und so, das ist schon echt eine harte Nummer. Aber was mich jetzt mal interessiert, ich sag jetzt mal, wir sitzen ja irgendwie im selben Boot, ne? Man macht ja irgendwie, also in dem Moment, wo man ja Content macht, ist man ja auch mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, bösartig gezwungen, natürlich auch sich irgendwie mit Spielen auseinanderzusetzen, dass man hier mal was zockt, wo man vielleicht nicht unbedingt so Bock drauf hat, dass man natürlich auch viel spielen muss und so, weil ja irgendwo, also bei dir noch viel, viel mehr als bei mir, bei euch steckt natürlich schon ein ganz anderer Impact dahinter. Das heißt natürlich, ihr werdet ja auch mehr Anfragen kriegen, ihr habt ja viel, viel mehr Input, sage ich mal, auch was den Spieldurchfluss angeht und sowas. Und ich habe immer so das Gefühl, also auch bei mir, und vielleicht kannst du da gleich mal erzählen, wie es bei dir ist, weil du ja noch viel mehr produzierst, ich komme dann immer irgendwann, oder ich war zumindest auch schon so ein Punkt, wo ich so überzockt war, wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr hatte und so, da, wo ich dann echt gemerkt habe, so, ey, ich will jetzt eigentlich eine Woche gar nichts mit Brettspielen zu tun haben, wo mir dann noch jede WhatsApp-Gruppe, jede Facebook-Gruppe einfach nur auf die Eier geht. Kennst du das?
Auf jeden Fall. Also so eine Tiefpunkte hat man immer mal, und ich sag mal auch gerade in diesem herausfordernden Jahr, mein Gott, siehst du, das ist fast wieder ein Rap-Song, kam sicherlich so der ein oder andere Tiefpunkt dann auch schon mal vor. Ganz schlimm war, das hat aber eher was so ein bisschen fast auch technischer Natur, war, bevor wir diesen Live-Schnitt hatten, haben wir halt auch unsere Let's Plays, Pete und ich, auch schon immer mit 3-4 Kameras geschnitten, weil mir das schon immer wichtig war, dass man da einzelne Details hatte. Und dann habe ich das Ganze halt immer noch geschnitten danach. Und das war für mich dann wirklich der Obergau. Irgendwann mein Laptop irgendwie hat dann abgekackt, hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Und dann haben wir ja wirklich 1-2 Stunden Let's Plays gemacht. Und das heißt dann, dass ich im Schnitt dann ja nochmal, also mindestens anderthalb Mal, bis nicht doppelt so viel Zeit, also bei 2 Stunden habe ich dann nochmal 4 Stunden geschnitten. Und dann saß ich irgendwann, der Rechner schon wieder abgestürzt, irgendwie nachts um 2 da am Rechner und dachte so, also mein Hobby ist jetzt ja nicht Videoschnitt so. Mhm. Also ich will ja irgendwie gerne Content machen, die Leute unterhalten, finde das Feedback cool. Und da war ich kurz davor, das Ding an die Wand zu scheppern und meinte so zu Pete, also es kann so nicht weitergehen. Wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen Geld akquirieren. Zu der Zeit hatte ich auch noch ein paar Kontakte zu anderen. Da Nicknack, der Gute, war auch mal ja kurzzeitig auf dem Kanal. Der hatte da schon auch solche Streaming-Cards und Live-Schnitt damals gemacht. Dadurch wusste ich, dass es da irgendwie eigentlich einen guten Ausweg geben könnte. Und da hat Pete natürlich jetzt auch nicht lange rumgemurrt, meinte, ja, klar, kriegen wir irgendwie hin. Müssen wir mal schauen, wie wir das finanziell machen. Und ja, also da war ich rein so von diesen ganzen Abläufen des Contents erstellen einfach am Limit. Und hätte ich das nicht umstellen können, dann hätte ich es, glaube ich, sein lassen. Und natürlich dieses, was du jetzt ja noch ein bisschen mehr ansprichst, dieser spielerische Overkill, ja, das ist schon immer mal so ein Thema. Das ist immer wieder, ist es so halt so, ja, schmerzt es einem schon so ein bisschen in der Seele, was da für krasse Spiele vielleicht ja auch ankommen oder die da sind oder die man auch irgendwie verpasst. Und es gibt einfach so viel darf. Und ich bin dem vom Wesen, also ich beneide irgendwie die Leute, die auch zum Beispiel nur in einem System sind, keine Ahnung, die ihr Leben lang X-Wing spielen, noch auf die Meisterschaft gehen oder so. Das ist natürlich jetzt in der Situation, wo ich bin, mit dem Kanal und den Sachen sowieso nicht denkbar. Gefühlt bin ich auch nicht so ein Mensch. Also ich habe es denn nie geschafft, Fokus so lange auf ein Spiel oder eine Sache zu lenken. Deswegen ist es vielleicht auch ganz cool, dass wir diesen großen Durchfluss haben. Aber ja, da gibt es immer mal wieder Momente, wo, ach ja, also was für Regeln ich in den letzten Jahren, wie viel ich da gelesen habe. Und also ich, Gott sei Dank merke ich mir das alles nicht, glaube ich. Das wäre vielleicht noch schlimm. Oder ich kann mir das auch alles nicht mehr merken, weil zwischen diesen Social Media Sachen, diesen ganzen Regeln und, das ist immer noch nett gemeint, glaube ich, von vielen Leuten, wenn die mich fragen, ey, die habt doch da mal ein Let's Play gemacht. Wie ist denn das, wenn der Stein auf das Feld geht und ich dahinter stehe und die Karte gezogen habe? Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht mal, ob ich das wusste, als ich das Let's Play aufgenommen habe, aber das ist selbst 3 Tage später kann ich dir diese Detailfrage wahrscheinlich eh nicht mehr beantworten.
Ja, ich habe halt also auch
ja,
so,
da muss ne? man. Ja.
Also bei mir ist es auch so, ich habe irgendwie mittlerweile kann ich sagen, es gibt vielleicht so eine Handvoll Spiele, wo ich wirklich sagen kann, die habe ich mittlerweile auch so oft gespielt, die kann ich halt auf den Tisch aufbauen und guck vielleicht mal in einer speziellen Spielsituation mal kurz in die Regeln. Ey, ansonsten du kommst halt gar nicht dazu, ne? So und wir haben da irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, das Interessante ist ja auch immer so, wie der Content generiert wird und so. Und ich stelle mir manchmal echt die Frage, wie manche Kanäle das machen, ne? So, weil du kriegst erstmal 47.000 Spiele reingespült, ne? Also mal abgesehen, man kauft sich ja auch viel, also es kommt ja noch dazu, ne? Und dann willst du ja auf der einen Seite natürlich die Games zocken, auf die du Bock hast. Dann hast du natürlich deine Spielegruppen, die sagen, boah, nee, lass mal heute wieder was anderes zocken, so. Dann hast du dich eigentlich schon darauf vorbereitet, Mensch, heute spiele ich, keine Ahnung. Shadows of Brimstone, ja, wollte ich schon 5-mal auf den Tisch hauen. Oh nee, lass mal etwas anderes zocken, so, ne? Dann stehst du wieder da, musst mir vom Heider wieder anhören, dass ich noch nie gebrimstoned hab, so. Und,
Amateur.
Ja, und weiß ich nicht. Und dann hast du einfach auch so einen Overkill und, ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig tatsächlich. Und dann, finde ich es immer krass, wie manche Kanäle es dann schaffen, so in einer Woche so 3 oder 4 Reviews rauszuhauen, wo ich mir die Frage stelle, so, ey, wie macht ihr das denn, ne? Und ich ziehe auch maximal meinen Hut davor. Es gibt auch ganz viele Leute, die haben ja wirklich gefühlt den ganzen Tag Zeit, sich mit Brettspielen auseinanderzusetzen. Ich fände das voll toll, wenn ich das auch könnte. Kann so ich gar ich nicht.
Die Lehrer.
Ja, die Lehrer. Nee, aber
das kommt daran, das ist aber, Potti, das finde ich, das ist immer eine Frage der ja, letztlich der Organisation auch so. Auch wenn ich jetzt regulär, jetzt habe ich natürlich den Luxus, dass ich viel zu Hause bin. Aber ich strukturiere meinen Tag und aktuell, ich habe es ja wirklich geschafft, bis heute jeden Tag in diesem Jahr ein Spiel zu spielen, die Italian Challenge vom OG aufrechtzuerhalten. Und ich versuche da wirklich eisern zu sein und ich beschäftige mich in meiner Freizeit auch einfach. Ich setze mich abends auf die Couch und habe ein Regelheft irgendwie da. Einfach nur so plump. Jetzt habe ich mir zum Beispiel Nemesis wieder hochgelegt, weil ich da nochmal so 1-2 Details irgendwie nachlesen wollte. Und die Nina flippt immer aus und sagt, warum müsst ihr eigentlich jeden Tag da irgendwie so eine Anleitung lesen? Dann sage ich mal so, ob ich mich jetzt da hinsetze mit dem Buch, dann wird sie sagen, ach, mein Mann ist so belesen, sitze ich aber mit einer Anleitung da. Dann bin ich der Nerd, der einfach nur eine Anleitung da liest. Lesen bildet, das ist... Und ich versuche wirklich, das auch so irgendwie einzubetten. Oder auch, wenn ich mit der Heidi dann ins Playmobil-Zimmer gehe und dann spiele ich ein bisschen mit der und danach setze ich mich auch dazu zwar, ne, weil die dann alleine spielen möchte, aber dann lese ich da auch irgendwie eine Anleitung oder gehe irgendwie was durch oder so und versuche das irgendwie. Man ist ja schon verrückt auch so ein bisschen danach, ne? Und
ja, solange ohne das Bock macht, würde es nicht gehen. Ja, ohne
genau, die. Solange man da Bock drauf hat, sollte man das beibehalten und auch fördern. Aber es ist halt schwierig, der Grat ist halt sehr schmal, wenn es wirklich, ne, also ums Liefern geht, ne, wenn man da liefern muss. So, ich bin ja im Prinzip nur so ein kleiner Teil beim Potti mit dem Podcast und sonst mache ich ja letzten Endes nichts. Das heißt, für mich ist es nochmal so leicht. Ne? Ja, ich habe doch jetzt angefangen, genau, meine eigenen 3-4 Videos, weil ich dachte, ach, guckst du mal. Und das ist halt einfach so One Take und eigentlich so schrottig, eigentlich eher so für Insta und hab's bei YouTube mal hochgeladen. Und quasi einen eigenen Kanal begonnen. Und da merkt man allein schon, wie trashig das eigentlich so rüberkommt. Das ist eigentlich im Prinzip die Qualität von 2012 so im Prinzip. Und weil eigentlich so die Qualität so fortgeschritten ist, muss man eigentlich heutzutage schon mehr bieten, wenn man mit so einem Kanal startet. Oder beziehungsweise man kommt halt sympathisch rüber und kann damit so ein bisschen wachsen. Ne? Aber ich meine, ihr habt ja auch, wenn man was für einen Qualitätssprung ihr über die Jahre jetzt gemacht habt, was das jetzt natürlich so eine Professionalität dann mit sich bringt, ja, da guckt man sich halt von euch wahrscheinlich auch ein Video von vor 5 Jahren und sagt, boah, krass, was war das denn? Weil der Sprung halt einfach auch so krass ist. Das hast du ja schon thematisiert gerade, ne? Und ja.
Ja, ohne Scheiße, ne? Wie gesagt, ich habe ja letztens mal meine ersten Videos geguckt. Also wer da mal Bock drauf hat, ich rate euch davon ab, aber da sieht man ja, also Satzi, was jetzt alles hier auch so voller Spiele ist. Auf den ersten Videos hatte ich so 2 Billy-Regale, die waren noch nicht mal gefüllt. Daneben waren noch Bertelsmann-Lexikothek drin. Dann habe ich hier aus dem Wohnzimmer so Deckenfluter hier reingestellt, damit ich ein bisschen Licht hatte. Und die Regale waren noch krumm und schief, weil ist halt Altbau so. Dann habe ich in irgendeinem Video mal die Regale zusammengeschraubt. Das ist natürlich, also wenn man das jetzt so sieht, ich habe irgendwann mal überlegt, ob ich einfach mal löschen soll, aber irgendwie gehören sie halt auch einfach zu meiner Entwicklung dazu und es ist halt trotzdem schon krass, ne?
Das geht, glaube ich, jedem so bei vielen Dingen. Auch meine ersten Videos. Also da hatte ich das ein oder andere Füllwort, kam dann doch noch häufiger vor als jetzt vielleicht mal. Also wenn man mal ein gutes Trinkspiel machen wollte oder so, gibt's da glaube ich auch ein paar Videos von mir, da seid ihr nach 10 Minuten schon besoffen, wenn er das richtige Wort triggert. Was ziemlich cool war auch, das erinnere ich mich auch noch bis heute, wir hatten dann, das war auch eines der früheren Videos, haben wir dann ein Let's Play gemacht im Brettspielgeschäft und haben dann auch X-Wing gespielt, war, glaube ich, die zweite Grundbox, die da rauskam. Und dann gab es irgendwie einen Moment, wo ich irgendwie so einen X-Wing-Fighter nehme und wieder auf den Tisch stelle oder irgendwas, weil ich das gezeigt habe. Jedenfalls in dem Moment, wo ich das Ding auf den Tisch stelle, bricht das Teil ab von diesem Kunststoff-Standy. Und ich das dann irgendwie so versucht zu verpuschen und es ging dann auch noch so halb gut. Irgendwer hat sogar in den Kommentaren geschrieben, Mensch, hat der da gerade das Ding zerbröselt? Und ich so, ah, nee, das hat alles gut gehalten. Also hier Insider, ja, richtig erkannt. Ich habe das Teil erst abgebrochen vom Stiel, aber ja, naja. Im Eifer des Gefechts war einfach die Macht mit mir mehr als bei diesem X-Wing.
Ich saß mal hier mit dem Christian Sauer, da haben wir ein Video zu Warrigin aufgenommen und am Anfang probiert man ja eh mega viel aus, ne? Dann stellt man mal eine Kamera dahin, dann nimmt man mal einen anderen Tisch, dann steht man mal, dann sitzt man mal. Und ich hatte so einen kleinen Glastisch aus dem Wohnzimmer und dann rechts und links daneben so einen Stuhl und dann haben wir auf diesem kleinen Glastisch irgendwie sein Spiel aufgebaut. Und dann hatte ich als zweite Kamera, das war so mein erster Quantensprung, als zweite Kamera, habe ich dann ein Handy auf so einen kleinen Tripod gestellt, damit ich halt das Brett zeigen konnte. Und der war halt so wackelig und wir haben irgendwie haben gequatscht und bam, und dann ist das Ding einmal hat das ganze Spielfeld abgeräumt und dann, naja, aber gehört auch irgendwie dazu. Sag mal, wie war denn so allgemein, also was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie ist denn überhaupt so, also du hast ja vorhin schon mal gesagt, du warst irgendwie da in diesem Treffen da bezüglich irgendwas mit Erste Berlin-Con und so ist dann der Kontakt entstanden. Wie ist denn momentan so dein Impact oder was genau übernimmst du momentan bei der Berlin-Con? Du hast ja vorhin schon gesagt, mittlerweile maßgeblich beteiligt, also gefühlt im Hintergrund auch immer, wenn ich irgendwas mit Berlin-Con lese, auf den Messen sehe ich immer dich mit der Mappe rumlaufen. Was genau machst du jetzt momentan?
Also das ist in erster Linie, das Kernteam ist quasi der Andreas, den man jetzt auch das ein oder andere Mal schon auch gesehen hat bei Hunter and Friends, mit dem mache ich zum Beispiel jetzt auch diese Cantaloupe-Reihe oder er hat auch mit Hunter das Robin Hood Video Review dazu gemacht. Und der Andreas war quasi vor mir der erste Festangestellte bei der BerlinCon. Der ist, glaube ich, dann so bei der war jetzt auf der zweiten BerlinCon, hat er, glaube ich, auch noch geholfen und hat auch noch ein paar Spiele erklärt, Tricarion zum Beispiel und sowas und Thais. Und dann bei der dritten Berlin-Con hat Hunter schon gemerkt, es wird irgendwie alles viel und größer und er braucht irgendwie Hilfe, hatte mit mir da auch mal so ein bisschen gesprochen, aber das war mir alles echt noch so ein bisschen zu vage und Andreas kam da in der Zeit gerade aus dem Theaterbereich, kam da auch aus Hamburg nach Berlin und war noch so gefühlt dieses so ein bisschen unsichere wahrscheinlich Verhältnis zwischen Arbeit, wie lange ist man denn an so einer Stelle beim Theater, das ist ja auch immer irgendwie alles nicht ganz unendlich und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Familie und da brauchte ich doch schon irgendwie bessere Strukturen und dann ist der Andreas da quasi voll eingestiegen als erster Mitarbeiter, der die BerlinCon quasi dann hauptberuflich mit da zusammen gemacht hat und ich wurde dann wieder für den nächstgrößeren Sprung dann nochmal gefragt, 2019 quasi ja die aktuell letzte BerlinCon, die stattgefunden hat, wo wir auch in die Station gewechselt sind, ob hier jetzt wieder was größer wird, wir auch noch neuen Location-Wechsel machen und das Ganze einfach nochmal auf eine nächste Ebene kommt und ob ich mir das jetzt nicht vorstellen könnte. Zu der Zeit hatte ich gerade hier bei mir in der Nähe im coolen Programmkino gearbeitet, war da auch sehr zufrieden, cooles Umfeld gehabt, 2 Minuten von mir hier mit Fuß und Freiluftkino, Bühne und sowas. Also war alles super, aber ich habe so in mir gemerkt, weil es dann doch irgendwie schon so ein Teil von mir war, die BerlinCon, wie gesagt, von Anfang an und auch bei jeder BerlinCon als Helfer damit gewesen, dass ich dann festgestellt habe, wenn ich da jetzt, glaube ich, Nein sage, dann würde ich das vielleicht irgendwie mal bereuen und so könnte ich da noch ein bisschen mehr die Sache voranbringen. Und dann bin ich quasi Ende 2018 und Anfang 2019 dann hauptberuflich ins BerlinCon-Team gekommen und habe dann die 2019er zusammen mit Andreas, Johannes hat sich dann schon deutlich weiter da halt rausgezogen. Der macht quasi ja einfach die finanziellen Dinge dann natürlich, die Endkalkulation und dass wir unser Gehalt kriegen und Buchhaltung, da ist ja dann immer noch viel zu tun, auch dann noch neben dem Kanal. Und ja, und insofern haben dann Andreas und ich mir das dann weiter ein bisschen aufgeteilt. Der Andreas ist meistens immer noch für, sage ich mal, die Verlagskontakte zuständig, weil er das natürlich dann auch schon übernommen hatte durch die anderen BerlinCon, wo er halt wirklich mit den Verlagen spricht, welche Standfläche kriegen die, wie groß sind die Stände und auch auf den Veranstaltungen mit dem Reden, welcher Verlag hat denn jetzt Bock dabei zu sein. Und ich war dann halt so ein bisschen zuständig für das Community Management im Sinne von, wir haben ja Helfer, Helferin auf der BerlinCon, ohne die würde das Ganze auch nicht stattfinden, die halt ein bisschen zu koordinieren, auch die anderen Hallen mit drei Spielfläche, vielleicht noch so ein paar Sonderprogrammpunkte und da gibt es auch immer mal ein paar Überschneidungen. Aber ja, das ist so im Großen und Ganzen die Sache, die wir uns da so ein bisschen aufgeteilt haben, dass ich halt in der Außenwirkung pressetechnisch, also wir machen ja auch auf der BerlinCon im Normalfall halt Videos, Ankündigungsvideos und die Kommunikation, dass ich die halt übernehme, weil zu dem Zeitpunkt ich halt auch immer sonst schon vor der Kamera war. Wie gesagt, das hat sich jetzt ein bisschen geändert durch Hunter & Friends, ist Andreas jetzt auch mal vor die Kamera gekommen, aber ich denke, so wird es weiter auch sein. Und jetzt die letzten anderthalb Jahre waren natürlich ein super Spezialfall, irgendwie nichts konnte richtig stattfinden. Da haben wir natürlich die Aktivitäten rein BerlinCon-technisch halt in Kurzarbeit gedrosselt und haben dann aber durch diese Kanalumstellung dann halt viel von, wenn nicht fast alle, unsere Freizeit halt mit in die Hunter & Friends-Sache dann gesteckt, dass wir halt da weiter mit Content produzieren und machen und halt die Teile, die dann in Kurzarbeit von der BerlinCon sind, halt nebenbei halt auch immer noch so mit abgewickelt haben. Jetzt gerade, ich weiß gar nicht genau, wann wollen wir das ausstrahlen? Wann
wahrscheinlich Freitag.
Hört man uns? Ja, okay. Freitag, also jetzt gerade kommt wieder so ein bisschen Fahrt auf. Man kriegt es vielleicht auch so ein bisschen mit in den Medien. Die Inzidenz und Sachen regulieren sich da jetzt gerade so ein bisschen nach unten hin. Andere Länder öffnen jetzt auch. Die Impfungsstati gehen immer weiter voran, sodass wir natürlich die ganze Zeit da immer am Ball bleiben und jetzt so die eine oder andere Möglichkeit sehen, wo wir gerade noch einen weiterführenden Termin jetzt gerade mal so ein bisschen festklopfen. Da haben wir sozusagen mit der Station jetzt schon mal erste Vereinbarung, dass wir halt zwei Optionen, das sieht gerade nach einer Option aus, die wir wahrscheinlich überhaupt personell stemmen können. Und da fragen wir jetzt im Hintergrund natürlich erstmal ein paar große Verlage ab nochmal, um nochmal jetzt auch so ein Stimmungsbild zu hören. Ich sag mal so Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres haben noch viele auch gesagt und auch berechtigt, wir machen dieses Jahr gar nichts mehr. Jetzt ist diese Stimmung auch Thema Spiel in Essen, wo auch einige natürlich schon wieder ein bisschen optimistischer sind, wieder so, dass wir darüber natürlich auch reden müssen, weil es für uns wirtschaftlich natürlich schon so ein Thema ist. Also ich sag mal, durch diese Kurzarbeit und dass wir dann in der kleinen Zeit für die BerlinCon halt den einen oder anderen, ich sag mal, Video-Content-Job machen können. Damals zu Spielzeiten haben wir halt Paid-Content gemacht. Der wurde halt auf Hunter und Kronen, jetzt Hunter und Friends, ausgestrahlt, aber ist sozusagen über die BerlinCon produziert worden und sind halt auch Einnahmen der BerlinCon gewesen. Jetzt machen wir ja auch mit Asmodee diese Marvel Champions Videoreihe. Das ist quasi auch ein BerlinCon produziertes Projekt, wo wir quasi die Marketingleistung von Hunter & Friends mit nutzen können, weil wir natürlich da irgendwie eins sind, aber das sind natürlich getrennte Firmen und von daher konnten wir einen Großteil dann der geringen Zeit, die wir für die BerlinCon aufopfern konnten, neben der großartigen Crowdfunding-Kampagne, wo wir auch Unterstützung gekriegt haben, auch weiter Gelder akquirieren und, sage ich mal, so unsere, so ein bisschen Gehaltskosten und Ähnliches weiter da reinbekommen. und würden uns natürlich schon freuen, wenn die Situation so gut ist, dass wir halt irgendwie noch ein schönes Event machen können und wenn die Leute natürlich auch Lust drauf haben. Also wir sind ja schon, ein Großteil ist halt ein Community-Event, halt die Convention, dass man da halt spielt, dass man da eine schöne Zeit zusammen hat, und es nützt ja jetzt auch nichts, wenn man was machen kann und irgendwie alle keinen Bock drauf haben. Also da muss man natürlich auch einen guten Weg finden, und da wird jetzt die nächsten Wochen, wenn nicht sogar schon nächste oder übernächste Woche, werden wir da vielleicht auch schon so einen Save-the-Date-Termin sagen. Da gibt es natürlich dann auch immer noch 1000 Fragezeichen und 1000 Sachen, die daneben gehen können. Aber ja, also irgendwie muss man ja dran arbeiten, sonst kann man es, glaube ich, ganz sein lassen gleich. Und wir versuchen da alles möglich zu machen, was den Regularien dann auch gehen kann.
Muss man halt irgendwie allzeit bereit sein an der Stelle. Ne? Ja, also da würde ich mir tatsächlich gar keine Sorgen machen. Also wenn es mit den Inzidenzen dann irgendwie hinhaut, und ich glaube, die Leute sind sehr hungrig. Auch wieder gerade so dieses so, sich dann auch sehen, begegnen, dann auch irgendwie in Interaktion treten, über Spiele sprechen und dann auch so ein bisschen gefühlt so die Szene zu sehen. Ne? Man will sich ja da auch wieder irgendwie sehen und sich dann herzen und so. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das mal wieder sein wird, ne? Auch wie so ein Essen, also wie die Struktur von Essen sein kann und wird, was da so für Tendenzen im Hintergrund sind, dass man sagt, ja, dann negativer Corona-Test und dann nur eine bestimmte Anzahl an Leuten und Ticket buchen. Und wenn man überlegt, wie die Eingänge aussahen, dass die Leute da losgerannt sind und sich da wirklich gedrängt haben, es ist unvorstellbar, dass es nicht so sein wird, dass es so gesittet ist, dass da nur 5 Leute an jedem Eingang stehen und sagen, okay, ich habe jetzt meinen Slot und in einer Stunde darf der Nächste rein. Und genauso habt ihr wahrscheinlich auch verschiedene Modelle jetzt für die Berlin-Con, ne? Dass er sagt, so und so viele Leute, die Location und dann das Datum, dann besser im Sommer, weil dann passt es besser mit, dann sind die Leute nicht so krank, die Inzidenzen besser. Und ja, ich bin gespannt. Also ich möchte nicht in eure Haut stecken, muss ich sagen. Es ist, glaube ich, wirklich so ein Fähnchenspiel, dass du nicht weißt, wie der Wind gerade steht, und muss wirklich auf alles vorbereitet sein. Du musst alle Eventualitäten irgendwie bedenken.
Obwohl ich finde, das ist ja noch nicht mal nur BerlinCon. Jetzt habt ihr das ja schon zweimal angesprochen. Ne? Essen hat ja auch, ich glaube, vor 2 Wochen oder so kam ja die Ankündigung, hey, ja, wir planen tatsächlich eine physische Messe dieses Jahr. Also auf der einen Seite denke ich mal auch aus dem gleichen Grund wie ihr, im Prinzip müssen sie es tun, also allein auch aus Wirtschaftlichkeit, ne? Weil Friedrich Merz Verlag, der lebt von der Messe so, und die haben letztes Jahr auch massive Einbußen gehabt, denke ich mal. Also das sind ja so ein paar Konstrukte, die da zusammenwirken. Zum anderen bin ich da auch wirklich mal gespannt. Also ich sag's ganz ehrlich, so BerlinCon kann ich mir auf jeden Fall noch eher vorstellen, weil es verhältnismäßig noch im Verhältnis zur Spiel in Essen natürlich noch eine kleinere Veranstaltung ist. Ich glaube, wie viele Besucher waren es auf der letzten paar tausend irgendwas?
Na, wir haben die, also das wird ja dann alles zusammengezählt, wie die auch quasi von Freitag bis Sonntag waren wir bei knapp 10.000 Besuchern. Ja. Und die Messe Essen ist ja dann von Donnerstag bis Sonntag, ist sie ja bei letztes Mal, als es stattfand physisch, war sie ja bei knapp über 250.000. Ne? Also ja, da reden wir wirklich über ganz andere Sachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sowas machen, wir würden Dinge regulieren, keine Ahnung, es können nur 1.000, es können nur 2.000 oder sowas kommen, dann ist vielleicht auch der Aufschrei auch irgendwie vielleicht erstmal da, aber es ist im Verhältnis noch ganz anders, als wenn Essen jetzt sagen würde, wir würden auf einmal nur 3.000 Leute reinlassen. Also das sehen wir letztendlich auch in unserer kleinen Größe, und von der Flexibilität her sind wir natürlich noch ein bisschen besser. Man muss wirklich mal gucken, was dann für Sachen gehen. Letztendlich hat dann sowas wie die Spiele in Essen oder auch, sagen wir mal, auch ganz andere große Events oder Messen haben dann vielleicht eher den Vorteil, dass sie denn doch finanziell einfach mehr dastehen und vielleicht andere Hygienekonzepte noch mehr umsetzen können, als wir das vielleicht jemals könnten. Also vielleicht können da noch andere Strukturen gefahren werden, die wir einfach finanziell nicht stemmen können. Also auch im Bereich jetzt von Computerspielen, da haben natürlich auch große Messen jetzt eher gerade abgesagt. Aber ich kann mich noch erinnern, ich war mal so auf so einer quasi Art internen Feier von Paradox Interactive. Die haben da in Berlin quasi ihre Vorstellung von den aktuellen Games gehabt. Ich glaube, da hat deren Hauptbühne, hat so viel Geld gekostet wie unsere gesamte Veranstaltung oder auch sowas wie EGX, die dann auch in der Station war. Da hat quasi wahrscheinlich nur der PlayStation-Bereich, wo die irgendwie ein paar Turniere gespielt haben oder so, war war wahrscheinlich das 2- bis 3-fache unserer Gesamtbudgets, was wir 2019 für die Veranstaltung haben. Es ist halt natürlich auch schön, ich glaube, weil man das halt auch spürt, dass wir da wirklich, also jeder von uns ist danach auch tot. Also, und ich glaube, das ist auch noch so ein Thema, selbst bei der Spiel, Dominik und Max und alles, die sind auch noch auch mit dabei, die rennen da noch rum. Die gute Dominik, die muss jetzt auch nichts mehr da wirklich aufbauen, das hat sie sich auch verdient. Da ist er sich auch schon noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als wir, aber auch Andreas und ich, wir sind die Ersten, die da aufbauen. Wir haben da Sachen abgeklebt, weil das nicht geklappt hat, weil die das dann doch nicht machen konnten von der Station. Dann sind wir die Letzten, die da irgendwie noch aufräumen, mit dem Besen noch irgendwie hinrennen, weil der letzte Hubwagen in 5 Minuten von A nach B noch geschoben werden musste, weil der abgeschlossen wurde. Also wir sind da wirklich, unser Schweiß klebt an dieser Veranstaltung. Ich glaube, das kriegt man bei solchen Sachen auch mit. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema in der Brettspielszene, dass viele dieser Veranstaltungen wirklich durch dieses Helferteam, auch unser Helferteam, ohne diesen Enthusiasmus und dieses Fanatische ja dann fast schon in diesem Hobby gar nicht stattfinden würde. Und ja, dafür haben wir halt aber irgendwie den einen oder anderen Euro weniger, aber wirklich viel, viel Bereitschaft. Ne? Und ja, das ist schön, aber hat natürlich dann doch mal die ein oder andere Herausforderung.
Aber ich bin trotzdem gespannt. Also natürlich, das ganze Hobby lebt irgendwie natürlich von Community. Und ich meine, bei mir war es eine ganz bewusste Entscheidung damals, meine Konsole und so abzugeben, beziehungsweise aus dem Konsolenhobby ein bisschen auszusteigen, weil eben dieser soziale Punkt natürlich ein ganz großer war. Nichtsdestotrotz ist natürlich gerade, wenn wir uns jetzt so Veranstaltungen wie die Messe in Essen angucken, ist natürlich auch ein monetärer Aspekt natürlich dahinter, das ist gar keine Frage. Ne? Also ich bin halt mal gespannt, die Frage, die ich mir stelle, und wie gesagt, ich glaube, da habt ihr natürlich auch als, ich sag jetzt mal wirklich vorwiegend nationale Messe und auch im etwas kleinen Rahmen, meiner Meinung nach dieses Jahr Vorteile, denn die Messe in Essen ist jedes Jahr gewachsen, die Spiel ist jedes Jahr gewachsen, ich weiß nicht, wie viele Hallen es jetzt am Ende waren, irgendwie irgendwas zwischen 8 und 11 Hallen oder so um den Dreh, und die Frage ist ja dann, wenn... Also man muss sich schlussendlich müssen wir natürlich gucken, wie die Hygienekonzepte aussehen, was für Voraussetzungen haben wir. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich so eine Art Priorisierung geben wird, wie aktuell, dass du halt vielleicht, wenn du geimpft bist, darfst du hin, vielleicht mit einem tagesaktuellen Test darfst du vielleicht hin. Dann ist natürlich wieder die Frage, wer macht das? Also ich sehe es zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt mit dem Dennis im Wolpertinger mal gequatscht, der sagt auch so, ey, die Leute, selbst wenn sie reinkommen, die Leute haben keinen Bock, sie lassen sich anstatt sich, sie wollen lieber zu Hause bleiben, bevor sie sich so ein Stäbchen in die Nase stecken lassen. Und das ist auch wieder spannend. Und dann muss man natürlich gucken, für mich wäre tatsächlich mal super interessant, vielleicht müssen wir die Dominik mal fragen, ob die mal Bock hat. Mich würden tatsächlich mal auch so Kalkulationen und so jetzt gerade interessieren, nicht im Detail, aber einfach mal so, mit wie viel Gästen planen sie, ne? Weil, wie du schon sagst, es waren über 200.000 Menschen und die viele Aussteller sind natürlich auch da, weil es eine Publikumsmesse ist, weil es natürlich auch eine Messe ist, auf der du käuflich Dinge erwerben kannst. Es gibt viele Leute, die kommen dahin wegen den asiatischen Verlagen, weil sie wissen, da kommen sie sonst nicht dran. Es gibt viele Menschen, die kommen dahin, weil sie wissen, hey, bei den US-amerikanischen Verlagen oder nordamerikanischen Verlagen, da muss ich dann das Shipping nicht zahlen. Also sie haben ja auch einen Vorteil davon. Und die Frage ist dann natürlich auch langfristig, oder wenn man das jetzt mal guckt, wie viele Verlage gehen dann diesen Schritt und sagen, okay, ja, wir kommen auf jeden Fall auch, denn ich glaube, das wird kein Geheimnis sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Messe am Ende mit 200.000 Besuchern kalkuliert dieses Jahr, weil ich sehe es halt schwierig, dass man dann die Auflagen oder die Hygienekonzepte umsetzt. Ne? Also ich habe zum Beispiel schon mal spekuliert, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es, also ich gehe davon aus, wir werden natürlich wieder ein bisschen Vorteile haben, vermutlich, weil es wird wahrscheinlich wieder einen Pressetag geben, brauchen wir nicht drüber reden, Pressevertreter sind zahlenmäßig deutlich weniger, als wenn jetzt so das Ding mal für alle öffnest, ne? Aber da ist halt wirklich die Frage, inwiefern dann auch diese ganze Vielfalt und Varianz auch der Verlage und auch der ausgestellten Spiele und so wieder gegeben sein wird, ne? Und dann ja, weiß nicht. Spannendes Thema.
Das Problem, was ich zum Beispiel sehe, also nationale Aussteller, die werden nicht so krasse Auflagen haben. Kommst du vielleicht aus Amerika und musst dann erstmal in Quarantäne, wenn das noch so weit ein Thema ist. Das ist ja auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, ne? Auch mit der Abreise. Müssen die dann hier in Quarantäne, müssen die zu Hause in Quarantäne? Und das liegt dann letzten Endes an der Bereitschaft. Aber du hattest gerade einen Punkt angesprochen, dass manche Leute dann vielleicht scheuen, weil sie da irgendwie keinen Bock haben, sich zu testen oder so. Ich glaube, die Brettspielszene ist doch tatsächlich gerade so der harte Kern ist doch sehr konservativ, glaube ich. Und da sind die Leute, glaube ich, eher so bedacht und sagen, ja, so einen Test mache ich und so und ich möchte auch zum Brettspiel und so. Da sind, glaube ich, viele Leute so pro für solche Sachen und offen. Und ich glaube auch, man ist da sehr loyal und auch wenn ihr selbst bei der BerlinCon sagen werdet, ja, es tut uns leid, wir würden gerne die 10.000 zulassen, aber wir können pro Tag immer nur 1.000 zulassen. Die Leute würden sich freuen, würden sagen, super, dass ihr das macht. Und ich glaube, da würde gar nicht so dieser Neid entstehen, dass die Leute sagen, toll, jetzt kann ich nicht dahin. Ich wünsche es mir zumindest, dass die Leute da so viel Verständnis aufzeigen. Und das ist halt, ne, wir leben halt jetzt in dieser Zeit und müssen damit umgehen. Und Egoismus bringt uns da an der Stelle nicht weiter. Und da muss man halt schauen, wie es dann wieder weitergehen kann, ne? Dass es dann irgendwann wieder normal ist.
Ich denke auch, dass sicherlich ein Großteil der Community das auch so einsehen will, wie das immer so ist, wenn dann irgendwer sich beschwert, der schreit dann gefühlt immer am lautesten. Aber natürlich nee. Also wir rechnen, denke ich mal, auch damit, wenn da die Politik und die Umstände, natürlich geht die Gesundheit da auf jeden Fall vor, wenn das irgendwie funktioniert. Verlage müssen sich natürlich auch schon noch ein bisschen früher committen als der Besucher. Das ist ja irgendwie ganz klar. Wir brauchen ja auch eine gewisse Planungssicherheit. Von unserer Struktur und ohne da jetzt so tief in die Zahlen zu gehen, weil die Zahlen sind zum Beispiel auch gar nicht mein Metier, das macht Johannes viel. Ich kenne natürlich so ein paar Zahlen, was einzelne Hallen kosten. Also das ist jetzt auch nicht wenig quasi. Aber es ist letztendlich so von unserem Ansatz der Kalkulation. Und das wird sich vielleicht auch über die Jahre, wenn sich das weiterentwickelt, muss man immer mal gucken, wie sich das da verändert. Wir sind ja auch wirklich groß gewachsen. Also die erste BerlinCon, da waren das dann irgendwie über den Zeitraum 300 Leute, die sich im Schulhof getroffen haben. Und 4-5 Jahre später waren wir dann halt bei knapp 10.000 Leuten. Also dieser Wachstum, der ist da auch schon gut da. Und wir versuchen halt so zu kalkulieren, dass die Station, also unsere Location, aktuell ist es sozusagen noch die Station, was auch immer das dann für eine Location ist, dass die halt mit den Nebenkosten sowie Sicherheitspersonal und von den mehr oder weniger von den Verlagen, ein Großteil eigentlich überwiegend von den Standpreisen, von den Quadratmeterpreisen der Verlage bezahlt werden und unsere Arbeit und Sachen darüber hinaus dann von den Besuchern quasi, also die Leute, die dann da hinkommen und dann die Besucher letztendlich, umso mehr Besucher dann kommen, auch noch ein Plus generieren können. Und das ist halt auch für uns und letztendlich auch für viele, in wirklich vielen Bereichen, gerade bei uns ist das Tragische gewesen, dass wir in 2019 diesen großen Schritt zur Station gemacht haben. Da hat sich wirklich unsere Kosten, lass mich lügen, also verfünffacht oder so von der Location her, weil wir dann doch vorher da im Kühlhaus, was ja auch nebenan ist, ist die Station doch nochmal ein viel professionelleres Eventgelände, was so Einlass, Sicherheit, Ambulanz und sowas quasi mit beinhaltet und wir in 2019 alle cool und happy waren, aber halt jetzt die schwarze Null quasi nicht da stand. Was aber auch klar war, was sozusagen auch von uns und von denen, die daran beteiligt sind an der BerlinCon auch so kalkuliert war, so dass wir gehofft haben, eigentlich 2020 vielleicht auf die Null zu kommen, im besten Falle vielleicht sogar mal ein bisschen Gewinn zu machen, aber eigentlich 2021 Gewinn zu machen. Und dieser Plan, der ist natürlich jetzt schon mal episch hinten runtergefallen. Deswegen war man natürlich auch begeistert, dass die Crowdfunding-Kampagne dann natürlich auch die ein oder anderen Euros eingespült hat. Aber auch da muss man sehen, da geht für die Kampagne natürlich noch ein bisschen ab. Dann haben wir ja auch, was ja okay ist, ein paar Perks da, die wir produzieren müssen und. Und so, dass wir quasi hoffen, das ist für uns quasi immer die Schwierigkeit, haben wir dann auch das Geld für die Vorfinanzierung, weil die Location will halt das Geld vorher haben. Die sagt halt nicht hier eine Woche, nachdem die Veranstaltung war. Die Ticketeinnahmen und Sachen kriegen wir je nachdem, wie wir das über unser Ticketsystem abrechnen, mitunter auch nicht immer alles gleich, sondern auch erst am Ende. Also da gibt es auch ein paar Sachen, die haben wir schon gelernt, auch den einen oder anderen Fallstrick. Und ja, das sind natürlich viele, viele Herausforderungen, sodass wir schon auch im nächsten Schritt auf Verlage schon auf so ein gewisses Commitment bei den Verlagen angewiesen sind. Und du hast es ja auch schon angesprochen bei der Spiel in Essen. Das ist da bei den Verlagen, glaube ich, ein ganz großes Thema, weil sie da viel natürlich schon auch mit Verkaufszahlen rechnen und planen. Das sind dann natürlich ganz große Größen. Und dann ist man als Verlag natürlich nicht gerade happy, wenn man vielleicht den gleichen Preis oder vielleicht auch mehr zahlen muss, weil der Spiel geht's ja jetzt auch nicht besser und kann das auch nachvollziehen, dass vielleicht sogar die Quadratmeterpreise teurer als günstiger wären, aber auf einmal vielleicht auch nur noch die Hälfte oder weniger an Leuten da sind oder eine Zahl, die keiner abschätzen kann. Aber ich denke auch, jeder normal denkende Mensch wird erstmal damit planen, dass auf jeden Fall weniger und nicht mehr kommen. Und dann ist es natürlich so ein bisschen schwierig. Bei unserer Convention war es, sage ich mal, schon immer ein Punkt, der ein bisschen schwieriger ist für unsere Convention, weil wir sind nicht die verkaufsstarke Veranstaltung. Wir haben das auch schon immer versucht, den Verlagen zu sagen, bei uns ist es fast eher so ein Image-Community-Building. Du bist halt da, deswegen haben wir auch einfach diese große Spielfläche. Das sind ja auch alles Kosten. Diese Hallen zum Beispiel, die werden dann auch ein bisschen von den Verlagen, aber auch schon dann noch zum Teil von den Besuchern bezahlt, weil da stehen ja keine teuer bezahlten oder was heißt teuer, okay bezahlten Verlagsflächen drin, sondern das sind einfach Tische und Stühle, die wir ausleihen müssen. Die müssen wir bezahlen, wir müssen die Halle bezahlen. Es gibt ja auch einen Grund, warum die Spiele in Essen nicht eine ganze Halle zum Spielen gratis bereitstellt, weil das natürlich auch kostet. Und natürlich wurden mit Game Nights und Sachen so Dinge schon vorgefühlt. Das muss man auch bezahlen. Das haben wir natürlich in unserer Kalkulation so aufgestellt. Aber das macht unsere Convention natürlich zu diesem tollen Community-Treff, aber nicht halt zu dem kaufstarken Treff, weil viel wird da auch einfach gespielt. Es wird natürlich auch ein bisschen gekauft. Also wie schon immer an den Verlagen gearbeitet haben, ey, das ist hier Berlin, das ist hier, da kommen auch die Hunter und Friends Leute, da kommt eine Hardcore-Community, da seid ihr nah dran. Wir wachsen auch immer mehr, wir erreichen immer mehr Berliner deutschlandweit. Der in 2019, der Sonntag, der so als familien-kinderfreier Tag war, der ist auch super angekommen. Also wir kriegen auch mehr Familienspieler und wir tun da was für das gesamte Hobby, für das Allgemeingut Brettspiel sozusagen. Und dann können wir da jetzt immer noch ein bisschen besser argumentieren, wenn wir sagen, vielleicht kommen auch nur die Hälfte, weil dieses Verkaufsstarke war nicht unbedingt unser Argument bei der Veranstaltung. Auch da haben wir vielleicht noch einen kleinen Vorteil, dass wir sagen, ja, aber hier seid ihr mal wieder mit der Core-Community zusammen und man macht irgendwie was Schönes. Aber ja, trotzdem ist es nicht einfach. Ich hoffe natürlich und ich denke, das wird sicherlich auch eintreffen. Viele sind froh, dass was stattfindet. Ich hätte mir natürlich gewünscht, wir hätten in 2020 anknüpfen können, wären einfach noch schöner, noch größer, vielleicht noch ein bisschen professioneller an der einen oder anderen Stelle geworden. So ist es für uns halt ein Schritt zurück. Ne? Wir werden sicherlich wenig bis keine Programmpunkte vermute ich mal haben, also so Turniere oder Sachen auf der Bühne, das werden wir wahrscheinlich in der Kürze der Zeit vielleicht dann gar nicht stemmen können oder müssen dann vielleicht da Abstriche machen, um das personell umzusetzen und da sind wir mal gespannt. Also vielleicht ändert sich auch noch alles und bis dahin sind alle geimpft, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und auf einmal wollen 20.000 auf unsere Veranstaltung kommen, dann kriegt man das bestimmt auch noch irgendwie hin, aber ich wage es fast jetzt zu bezweifeln, sodass wir eher gucken, wie kann man es klein sicher für die Leute umsetzen. Also es wird herausfordernd die nächsten Wochen und Monate.
Obwohl ich glaube, und das hat der Daniel vorhin auch schon mal angesprochen, also du meinst ja jetzt, ihr seid nicht so die verkaufsstarke Messe, aber ich glaube, das braucht, also momentan würdet ihr das auch gar nicht brauchen, denn der Daniel hat es ja auch schon anklingen lassen, viele Leute sind einfach so, als würdest du die auf eine einsame Insel gesetzt haben, mit irgendwie nur einer Flasche Wasser und jetzt können sie zum ersten Mal wieder ein Bierchen trinken. So, ich glaube, es wird wirklich, den Leuten wird es eigentlich egal sein, Hauptsache sie können mal wieder raus, sie können mal wieder irgendwie mit ein paar Leuten sich an den Tisch setzen und sagen so, hey, wo kommst du denn her? Ach, du kommst hier, keine Ahnung, komm, lass mal was zocken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Stärke und die wo ich glaube, dass es für die BerlinCon von Vorteil sein wird. Und ich habe gerade eben zum Beispiel, ist mir auch der Gedanke gekommen mit der Spieldoch in Duisburg, die ein ähnliches Konzept haben, ne, wo es ja auch primär erstmal ums Zocken geht. Klar kann man da auch ein bisschen was kaufen, aber eigentlich steht da auch so wieder dieses, das, was du gerade so schön gesagt hast, dieses Community-Building so ein bisschen im Vordergrund, wobei die BerlinCon da natürlich auf jeden Fall stärker aufgestellt ist. Und was ja auch viele im Vorfeld immer kommuniziert haben, also ich hatte bisher nie die Möglichkeit zu kommen. Wir haben uns einmal in Essen getroffen, habe ich gesagt, leg das mal auf eine Woche später, weil genau an dem Wochenende ist immer das Perukaville Festival. Und ich glaube gleichzeitig noch das Deichbrand. Ich glaube, an dem Wochenende sind zwei Festivals oder so.
Aber jetzt ist da die BerlinCon immer im Dezember.
Jetzt ist die an dem Wochenende ist es schon mal nicht, kann ich sagen.
Also das ist schon mal viel wert. Und da haben auch die Leute mal schon gesagt, so das Coole an der BerlinCon, und das ist, glaube ich, auch so das, was die meisten Leute mitnehmen, ist eben wirklich dieses, man ist irgendwie nah beieinander. miteinander, ne? Es geht sich um das Hobby als solches, ne, so dass man halt zocken kann. Ihr tut ja auch sehr viel und ich glaube, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass eben Hunter und Kron oder jetzt Hunter und Friends oder auch du, dass ihr natürlich auch so im YouTube-Bereich unterwegs seid. So, es wird auch viel natürlich für die YouTube-Landschaft getan. Ihr habt ja, glaube ich, immer so einen Tag, wo quasi jeder auch dann so einen Slot hat, wo man dann auch so mit den YouTubern da irgendwie ein bisschen quatschen kann, ein bisschen zocken kann und so weiter. Das heißt, man ist da auch viel, viel näher nochmal an der Community dran, als wenn man natürlich unter 250.000 irgendwie dann halt rumläuft, ne? Weil ich habe das für mich auch immer gemerkt, so die Spiele in Essen, die war für mich insofern Stress pur, weil du rennst nur von Stand zu Stand, du musst immer gucken, okay, ich will jetzt das Game haben, hoffentlich ist es nicht ausverkauft und dann kommst du wieder in Halle 3 am Pegasus-Stand nicht vorbei, weil da wieder nur ein halber Meter Platz zur Wand ist und
dann haben die noch ihren Stand da und verkaufen Rucksäcke.
Und diese
Scheiße.
Und ja, ohne Scheiß, also für mich ist Essen immer mega Struggle und ich komme so selten, die Leute fragen mich, und was hast du alles gezockt? Meinst du, gar nichts. Ich habe nichts gezockt. Ich renne nur von Stand zu Stand und dann hast du noch Pressetermine und musst hier quatschen. Und deswegen, also ich wünsche mir das eigentlich auch total, dass so Veranstaltungen wie die BerlinCon und auch die Spiele auch vielleicht mal wieder stattfinden können. Und da bin ich eigentlich guter Dinge, weil eigentlich das Zocken steht ja so im Mittelpunkt, ne? Aber ich kann das mit der Kalkulation, mit dem, wo man sagt, so, boah, müssen wir mal gucken, auch wie viele Leute, total gut nachvollziehen, weil auch bei kleineren Veranstaltungen. Also ich kenne auch viele Leute, die auch sagen so, ja, selbst wenn die Situation sich ein bisschen beruhigt, dieses Jahr sind wir noch vorsichtiger und sowas, ne? Ich bin echt gespannt. Also es ist ja wirklich eine super verrückte Zeit. Und
also ich muss echt sagen, letztes Jahr stand zum ersten Mal die BerlinCon nämlich auch in meinem Familienkalender eingetragen. Da hätte ich es zum ersten Mal durchgeboxt bekommen. Ne? Sonst war immer so, was willst du auch noch für Brettspiele? Du fährst doch einen Tag nach Essen. Das muss doch reichen.
Und, oh mein Gott, nur einen Tag. Ich schaff Arm dran.
Ja. Man weiß ja dann immer, wie das so ist, ne? Gerade mit Familie und ja, mit Verantwortung dann. Ich habe das immer nur geschafft, dann wirklich den Donnerstag zu fahren. Da habe ich ja auch mit Presse und so nichts am Hut gehabt. Habe immer dann irgendwie auch Potti und so. Und wie was gab's heute Tolles? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch den Stefan Godot noch angehauen. Ey, kannst du mir bitte das Everdell auf Deutsch da irgendwie die Erweiterung, die Purple-Erweiterung organisieren? Du bist doch schon am ersten Tag da. Und dann bin ich da bei denen, der erklärte gerade das Spiel und reichte mir beim Erklären dann so die Pearlbrook-Erweiterung. Also ich habe meine Kontakte dran geknüpft.
Ja, der Dealer hat wieder was rübergereicht.
Absolut. Und ich musste da Donnerstag immer so alles über die Bühne bringen. Und ja, ich würde mich halt auch freuen, wenn diese Events dann auch wieder mehr werden. Ich glaube, die Leute, die lechzen einfach danach. Also auch die Leute, die so wie ich sagen, ja, einen Tag Essen schaffe ich und BerlinCon will ich auch endlich mal machen. Die sind dann zukünftig so und sagen, jetzt mache ich alles. Ich mache jeden Tag Essen und Berlin, dann mache ich auch die ganze Woche und dann gehe ich das ganze Wochenende.
Ich fahre hin und her. 2 Stunden Berlin, 3 Stunden Essen.
Ja, weil man will das jetzt auch wieder. Man will das wieder genießen und die Leute sind ja tatsächlich auch sehr eingeschränkt aktuell. Ich glaube, viele haben trotzdem auch viel zum Brettspielen gefunden, haben zu Hause gespielt. Aber allein wieder diese Erfahrung machen zu können, nicht im Internet auf die Jagd zu gehen, sondern irgendwie wieder was zu entdecken. So Spiele, von denen man vielleicht gar nichts irgendwie über YouTube-Kanäle gehört hat, sondern die Verlage dann so selber vorstellen können. Das ist ja für alle ein Mehrwert, ne? Die Verlage freuen sich, cool, wir können unsere Neuheit da mitbringen und positionieren die. Und die Leute sagen, wow, ihr seid selber da und denkt auch, ja geil, die Verlage sind da, die Leute sind alle happy. Und die Leute, ja, sind letzten Endes happy, dass sie da sein dürfen und die Spiele entdecken können, ne? Und ja, wird spannend, wenn es, sag Bescheid, wenn Berlin. Dann bin ich buchig.
Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, bin ich mir ganz sicher. Wenn wir ein Datum announcen und wir dann alle die Daumen drücken, dass die Welt nicht weiter untergeht und alle mitmachen wollen, dann ja. Also wir sind noch optimistisch. Wir können auch mal festhalten, wir werden auch noch existieren, wenn wir weil es wirklich ganz doof läuft, wir dieses Jahr keine Veranstaltung machen können, müssen wir noch nicht Insolvenz anmelden. Also 2022 muss denn doch schon noch eine Veranstaltung kommen. Dann wird es wirklich sehr kriminell. Aber wir können sicherlich noch weiter, dann wird die Kurzarbeit sicherlich noch weitergehen. Vielleicht gibt es auch noch irgendwie ein kulturelles Hilfsprogramm dann im schlimmsten Fall. Aber wir hoffen eigentlich, dass wir noch irgendwie was auf die Beine stellen können und auch natürlich, dass wir dieses gemeinsame Spiel dann auch zelebrieren können. Also Vielleicht würden die Leute auch sagen, ja, bevor gar nichts geht und dann kann man vielleicht nur kaufen, da gibt es vielleicht nur einen Stand und Spielfläche gibt es nicht mehr. Das tut mir natürlich im Herzen so ein bisschen weh, weil die BerlinCon doch, wie wir jetzt ja auch schon festgestellt haben, einfach dieses Community-mäßige ist. Und ich hoffe natürlich, dass wir konzeptionell und dass einfach so die Welt so weit ist, dass man da auch sitzen kann und spielen kann, weil sonst geht natürlich ein Großteil von Flair, würde verloren gehen. Da muss man wirklich jetzt so Woche für Woche, Tag für Tag und ja, also so ein bisschen auf Sicht fahren und wir versuchen uns auch nicht zu sehr verrückt zu machen. Das letzte Jahr war anstrengend genug, da haben wir wirklich viele Konzepte geplant, gerechnet, gemacht, gefragt, habt ihr Bock drauf, denn doch nicht, denn selber auch ein ungutes Gefühl gehabt. Also da ist wirklich viel, viel Energie drauf gegangen und ich freue mich dann, wenn wir eine Veranstaltung dieses Jahr haben und dieses Hoch, was man dabei und danach hat, das brauchen wir vom BerlinCon-Team auch irgendwie mal wieder.
Ja, ich bin auch selber mittlerweile an einem Punkt, so, also, ne, wir haben jetzt auch vorhin auch das Beispiel Essen gebracht oder auch BerlinCon geht ja auch länger als nur einen Tag. Und vor ein paar Tagen war ich so mit meinem Hund raus und dann habe ich mir gedacht, so, boah, wie hätte ich jetzt Bock, echt 5 verfickt strahlte Tage, darf ich ja gar nicht sagen, das Wort, aber so richtig verstrahlte Tage, einfach von morgens um 9 irgendwie bis Sonntagabends. Ich nehme mir auch jedes Mal vor, sonntags Essen, so um 12 haue ich ab und trotzdem bin ich erst um 6 zu Hause. Und dann bist du aber auch wirklich zu Hause und bist fertig mit der Welt und es waren aber trotzdem mega die coolen Tage. Also BerlinCon steht bei mir auch ganz weit oben auf der Liste. Deswegen hoffe ich auch, dass das jetzt natürlich auch stattfindet, auch an einem Wochenende, wo es auch passt für mich. Und dann würde ich mir auf jeden Fall auch alle Tage gönnen, so allein, weiß ich nicht, nur aus Prinzip. Ja,
Montag auf Dienstag, habe ich gehört. Leider, Party, das ist kein Wochenende.
Ja, aber das Schöne ist, selbst Montag auf Dienstag könnte ich. Ja. Du wärst derjenige, der
die Studenten wieder. Nee. Hab ich Homeschooling.
Ja, Homeschooling. Ich war ja jahrelang so verrückt, quasi bevor ich dann hauptberuflich bei der BerlinCon war und dann war es ja halt Teil meines Jobs, auf diese Messen wirklich zu fahren, bin ich halt die Jahre ja davor, also von, was war das, so 2014 oder 15, sagen wir mal von 2015 bis 2019, bin ich ja dann halt immer in meinen Ferien, also in meinen Ferien, in meinem Urlaub quasi, immer im Urlaub auf diesen Veranstaltungen gewesen, also ein Teil meines Urlaubs und du hast es so schön beschrieben eben, das ist ja auch kein Urlaub da, also ich habe ja dann da auch entweder Livestreams gemacht oder stand da am Stand oder habe das Stuff gemacht, wir waren ja dann auch schon immer auf der Spiel in Essen quasi einen Tag vorher da, mitunter anfahren, dann aufbauen, einen Tag später, also wir haben es glaube ich nur ein, zwei Mal gemacht, da sind wir am Sonntagabend zurückgefahren und wir müssen ja dann von Essen nach Berlin fahren, das ist dann schon eine Nummer, das heißt, das haben wir dann auch nicht mehr gemacht, also dass wir da eine gute Woche waren. Und eigentlich brauchst du nach dieser Woche Urlaub nochmal 2 bis 3 Wochen Urlaub. Aber meistens hatte ich dann noch 2, 3 Tage und dann ging es wieder arbeiten. Aber dieser Enthusiasmus, bringen wir dann halt auch in unsere Veranstaltung und ins Hobby. Und vielleicht sind wir deswegen auch da, wo wir da sind, weil wir irgendwie alle einen Knall haben.
Minimalen Knall, definitiv.
Minimal. Ja, sonst, ich glaube, sonst ist es tatsächlich auch schwierig, ne? Wenn du dafür nicht brennst, dann, ich will jetzt nicht sagen, dann wirst du irgendwann krank, aber dann fallen dir diese Sachen negativ auf, dann fallen dir diese Sachen auch schwer, dich da irgendwie reinzuhängen. Und man sieht das ja auch dann an der Stelle, ne? Ob man da seine Leidenschaft reinsteckt und ob man da richtig Bock drauf hat, dann passt das auch? Oder wenn man einfach nur versucht, da irgendwie so ein Programm runterzuspulen und zu sagen, jo, ich mach das jetzt mal. Und dann macht man das tatsächlich auch nicht lange. Und wenn man jetzt sieht, wie lange ihr dann tatsächlich auch schon dabei seid, ne? Ihr seid letzten Endes immer so ein bisschen so die Einstiegsdroge, ne? Hunter und Kron früher noch. Auch wenn jetzt vielleicht diejenigen, die sich jetzt so da drüber stellen und sagen, ja, die machen so viel Familienspiele und Kanal gucke ich gar nicht mehr und so, ich gucke jetzt anders an. Also seid ihr eigentlich in der Brettspielszene ja gar nicht wegzudenken und seid immer ein Begriff. Und ja, das ist erstmal schon mal eine Leistung vorab und die kriegt man oder das schafft man natürlich auch nicht, wenn man sagt, ja komm, wir machen das mal so mit dem halben Arsch und Brettspiele finde ich eh nicht so geil. Und ja, dafür, ne? Finde ich schon geil, auf jeden Fall. Finde ich schon echt cool, ja.
Das freut mich natürlich, da auch halt Teil der Sache zu sein. Das ist, glaube ich, auch immer das, was ich so schön fand, Teil der BerlinCon, auch Teil dieses Kanals zu sein, halt Leute mit zu diesem schönen Hobby zu bewegen. Und ich finde es auch total okay, wenn man danach weiter seine Nische findet, vielleicht selber auch Content macht oder sagt, ach, das ist jetzt irgendwie nichts mehr. Ich habe hier einen anderen Kanal oder einen anderen Podcast gefunden. Ey, so what? Ist alles super. Ich freue mich natürlich über jeden, der sagt, ich gucke auch immer noch Pete und Alex Videos. Aber ich nehme es auch niemandem böse, wenn der sagt, ey Jungs, ihr seid irgendwie ganz nett, aber eure Videos muss ich nicht angucken. Es ist alles voll frei gegeben, solange man das nett und höflich formuliert. Und ich hoffe, so sind wir selber auch immer. Und von daher, ja, finde ich die ganze Szene einfach super toll. Also, dass ich mich ja dann auch bewusst dazu entschieden habe, in dieser Szene halt zu arbeiten und keine Ahnung, nicht irgendwie, also bis jetzt habe ich es in meinem Leben noch nie geschafft, gut bezahlte Jobs zu machen, sondern immer irgendwie Jobs mit Herzblut und von daher zieht sich das so durch, aber es finde ich fast das Bessere. Wir kommen gut zurecht hier mit meiner kleinen Familie. Meine Tochter ist jetzt im Mai 12 geworden, also das ist schon eine kleine Frau. Wir haben hier auch 2 Hunde, ich bin super glücklich, verheiratet jetzt auch schon seit 13 Jahren mit meiner Frau, also das ist alles super, da kann ich mich nicht beschweren, da habe ich alles, was ich will, ich habe mittlerweile seit ein paar Jahren Garten, habe hier mein wirklich kleines Hütchen, was halt mein Home-Studio ist und die Welt könnte nicht besser sein. Wenn jetzt noch so ein paar andere Pandemiefaktoren langsam verschwinden, dann ist eigentlich wieder alles strahlender Sonnenschein hier bei uns.
Die Frau stand jetzt hinter der Kamera und hat jetzt den Daumen nach oben gehalten.
Nee, die Frau, die ist noch fleißig arbeiten auf dem Hundeplatz. Aber ach du, da kann man ja ganz ehrlich sein. Wenn man das so lange mit mir aushält, muss ja auch schon mal was dran sein. Oder mit ihr. Das kann nur derjenige beurteilen, der beide kennt. Ja.
Ich kann auch hier sagen, was ich will, weil die Nina maximal die ersten 2-3 Minuten hört.
Ja, das stimmt. Nach einer Stunde plus wird ihr nicht mehr reingehört. Ne?
Obwohl die ersten Folgen hat der Daniel die Nina mal noch mit gezwungen, irgendwie auf der Couch, dann lief das Ding immer im Fernseher und dann.
Ja, die hört lieber andere Podcasts. So, mich hört die gar nicht so gerne. Mich hört die ja den ganzen Tag. Ja. Von daher.
Ja. Das könnte ich mir auch, das da schon ich Entertainment auch nicht geben, genug. Ey. Mir reichen schon immer schon deine verbalen Entgleisungen, wenn der Daniel mir mal irgendwelche Nachrichten vom Klo schickt. Wo er dann irgendwas quasselt, ich weiß es nicht.
Das sind wahre Freundschaften, Toilettennachrichten. Ja.
Aber das ist auch wieder eine Sache, die ich total spannend finde, auch in diesem Hobby. Ich muss ja wirklich zugeben, ich habe ja durch dieses Hobby natürlich auch bedingt am Ende, dadurch, dass ich natürlich auch so in diesen Content-Schienen ein bisschen gegangen bin, auch wirklich echt gute Freunde kennengelernt. So, ne? Das sind Menschen so, den Daniel, den hätte ich wahrscheinlich nie kennengelernt. Und jetzt
täglichen Lebenszeichen ja. Von der Toilette.
Oh, und vor einer Woche war ich da wollte die Heidi mich gar nicht gehen lassen. Ne?
Ja, weil du auch Zöpfe machen konntest. Ich
konnte Zöpfe machen.
Die Heidi hat mich guckt so nach Motto, so der Potti, der kann Zöpfe. Und du, das hat die übrigens ein paar Tage später, hat die auch nochmal gesagt, mach mir mal einen Zopf. Da habe ich gesagt, weißt du, kann ich nicht. Der Potti kann das,
genau. Hat sie nochmal gesagt. Potti muss wieder herkommen. Der Potti kann das flechten. Und du nicht.
Ja? Ich kann nicht flechten und die Nina, die kann nämlich wirklich super flechten. Und wo der Potti dann bei uns war und dann gesagt, ja klar kann ich flechten, habe ich gedacht, ja, jetzt erzählt er wieder ein. Und dann macht er tatsächlich so einen Bauernzopf, wie so.
Aber den musste ich mir noch anhören. Hast du nur einen gemacht? Sie hätte gerne so Pippi Langstrumpf. Ja, muss ich mir vorher sagen. Das ist, dann weiß ich das auch.
Ja, witzig. Ja, wir haben tatsächlich täglich Kontakt, ne? Also hat sich.
Mittlerweile ja. Aber nicht nur, also nicht ja mit Daniel, ne? Also es ist ja wirklich so, man lernt ja ganz, ganz viele Menschen kennen und ich, also jetzt Alex und ich, wir haben jetzt natürlich nicht täglich Kontakt, wir hören auch manchmal monatelang nichts voneinander, das ist auch in Ordnung, aber ich finde, dass das Spannende ist halt wirklich, man lernt sehr, sehr nette Menschen, sehr empathische Menschen auch kennen und weiß nicht, wie gesagt, ne, Alex und ich, wir haben vor einem Monat mal gequatscht, ey, wir müssen mal zusammen machen und dann kriege ich plötzlich nach, ich sag mal, Benni, wollten wir nicht auch mal irgendwann zusammen quatschen? Ja, hast du auch wieder recht, ne, so, es ist halt alles eine total entspannte, sympathische Umgangsform bei den meisten Leuten und ja, weil das macht das Hobby auch irgendwie aus und das macht's ja auch so spannend und ich glaube, deswegen leiden wir auch alle gerade so unter diesen Umständen, ne, obwohl ich schon so ein bisschen, also ich mach's mittlerweile so, seitdem es auch diese Schnelltests gibt, ich bunker mich unter der Woche immer ein, da mache ich gar nichts, da hänge ich nur an meiner Bachelorarbeit und gehe mit meinem Hund an eine frische Luft, das war's. Und so am Wochenende mache ich es immer so, ich lasse mich dann freitags testen und jetzt die Wochenenden war ich dann immer bei einem Kumpel, ne? Jetzt irgendwie jetzt am Wochenende fahre ich zu 2 alten Schulfreunden, die sind übrigens auch Lehrer, ja, dass die Lehrer geworden sind, ist das Witzigste.
Morgens Lehrer, abends voller.
Ja, genau.
Ja, und auch da, ich weiß nicht, ich fahre dann Freitagabend dahin, dann zocken wir das ganze Wochenende, Sonntag geht's wieder zurück, alle sind getestet, alle sind fröhlich, wir zocken mal zu dritt und dann ist das okay für mich, finde ich, ne? Also, ich bin schon ein bisschen entspannter geworden, seitdem man diese Tests machen kann. Sie sind zwar keine 100%ige Absicherung, aber sie minimieren das Risiko ja schon, ne? Also ich mache das immer jeden Freitag und dann finde ich, geht es schon. Ich kann aber durchaus noch verstehen, dass es auch Leute gibt, die sagen so, nee, Also ich bin da so auch sehr vorsichtig, auch vielleicht wegen des Umfeldes, wenn da irgendwelche Leute zur Risikogruppe zählen und so, ne?
Aber ich denke, wir sind alle vernünftig und haben die Kontakte eingeschränkt. Ich zocke jetzt auch nicht jeden Tag mit irgendwem Fremdes, aber meine festen Bezugsleute, da kriegt man dann trotzdem mal ein Treffen hin. Hm. Aktuell ja nur bis 10 Uhr.
Aber
wie ist das bei euch in Berlin aktuell?
Oder mit Übernachtungsgast.
Genau, mit Übernachtungsgast, ja.
Aber wird die, krass, soll die, irgendjemand hat gesagt, dass die doch jetzt irgendwie zum Wochenende aufgehoben werden soll, wenn die Inzidenzen so bleiben, ne? Irgendwie dann.
Ja,
soll
doch, schwierig.
Ja, das kann gut sein.
In Köln haben sie auf jeden Fall eine Stunde länger auf.
Irgendwo haben sie jetzt aber auch wieder die verschärften Maßnahmen direkt wieder reingehauen. Ich weiß nicht, ich krieg das schon gar nicht mehr mit. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Thema Corona ermüdet mich so sehr, dass ich eigentlich in meinem privaten Alltag mich damit eigentlich gar nicht mehr befasse. Ich gucke mittlerweile so einmal eine Woche, gucke ich mal kurz, was sagt die Politik. Alles klar, weiß wieder keiner, was Phase ist, mache ich Handy wieder aus. Ne, irgendwie. Mhm. Ich finde, ich habe mich da jetzt so oft genug drüber aufgeregt und ich versuche halt trotzdem in dieser Zeit irgendwie das Beste draus zu machen. Das bringt ja eigentlich auch nichts, ne? Aber
habt ihr denn gezockt so in letzter Zeit? Was ist denn so euer Highlight in letzter Zeit, wenn wir jetzt gerade schon mal bei dem Thema sind? Habt ihr was gespielt auch?
Das heißt halt, ja, doch, natürlich. Also wir spielen natürlich schon. Wir haben halt den Luxus, dass wir halt auf Arbeit, ne, wir testen uns da auch ein bis zweimal die Woche, so weil wir ja vor der Kamera sitzen und dann spielen wir da halt oft zu dritt oder zu viert. Pete sehe ich ja letztendlich einmal die Woche, der kommt immer sonntags zu mir, da drehen wir auch, da spielen wir natürlich dann auch nochmal das ein oder andere Spielchen und das, was wir drehen. Und dann ist es so, dass ich natürlich mit meiner Frau ab und an oder einer Freundin. Es kann sein, dass wir dann immer mal noch eine Runde joggen sind und dann bleibt die noch mal da. Und da haben wir in letzter Zeit erfreulicherweise Paleo gespielt, ein paar Mal. Das war sozusagen bei meiner Frau und der Freundin, die selber gar nicht so viel kooperative Spiele gespielt hat, so war das irgendwie ganz erfrischend. Das hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich mich doch erstmal gefreut, dass das quasi nominiert wurde. Kann ich auf jeden Fall aus meiner persönlichen Erfahrung nachvollziehen, hat mir auch viel Freude gemacht. Und ja, dann sind natürlich die Sachen, die wir videotechnisch auf dem Kanal haben, spielen wir, ich habe es ja vorhin auch schon mal angesprochen mit Andreas, spielen wir jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen unser Fun-Spaß-Projekt, Cantaloupe halt vor der Kamera, weil wir auch gesagt haben, naja, wahrscheinlich würden wir selber nicht mehr dazu kommen, zeitlich das zu spielen, dann machen wir irgendwie eine kleine Videoreihe, wir haben da irgendwie Bock drauf und ist auch schon klar, dass das ein sehr spezielles Produkt ist, auch als Content, weil es ist natürlich ein Spiel, die Leute, die darauf Bock haben, würden es selber spielen, das heißt, dann gucken es nur welche, die vielleicht so mäßig begeistert sind oder die es schon gespielt haben und dann zu der verrückten Kategorie, so wie ich auch dann dazu zähle, sich dann noch mal ein Video anzugucken, wie anderes spielen. Das sieht man natürlich auch in den Aufrufzahlen, aber es macht uns auch Spaß und für den Andreas ist auch cool, ein bisschen mehr mal Screentime, da muss man ja auch ein bisschen reinkommen und ja, also da gibt's quasi die ein oder anderen Sachen. Marvel Champions ist, gefühlt kriegen wir zwar immer die Produkte nachdem alle anderen sie bekommen haben, aber wir haben gestern dann auch die neuen Bösewicht-Szenario-Packs Green Goblin und Kang gekriegt. Das kommt jetzt am Wochenende sicherlich auch noch auf den Tisch. Da machen wir ja auch eine Videoreihe. Und klar, ich hätte sonst zweimal im Monat einen festen Spieleabend hier in Friedrichshagen, den ich auch schon so 2015 in Leben gerufen habe. Aber der ist natürlich, als das so anfing, letztes Jahr dann auch schnell gecancelt worden, weil das auch in so einem Bereich war, in so einem ja eher so seniorengeführten Haus, so wo halt viele ältere Leute waren mit allen möglichen Programmpunkten, das halt so ein offener Spieletreff war als so ein weiterer Programmpunkt. Und da konnte ich natürlich auch verstehen, dass die sehr schnell auch gesagt haben, ihr seid jetzt auch sehr jung und auch ein paar viele, wir machen vielleicht nur noch irgendwie so eine kleine Kanastergruppe und auch das ging dann irgendwann nicht mehr. Und ja, das da sehne ich mich natürlich dann auch schon mal wieder, wenn man da einfach mal wieder dann doch mehr und auch mit anderen Spielgruppen, jetzt sind natürlich unsere Meinungen, was natürlich nicht anders geht, sehr auf unsere Meinung in unserem kleinen Kreis begrenzt. Üblicherweise spielen wir da schon auch noch mit anderen Leuten und haben eine etwas größere Spielerschaft. So, ne?
Also ich habe ja mein Highlight, was jetzt angekommen ist, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr, Street Fighter.
Ja, sehr gut.
Heiß diskutiertes Spiel. Gibt ja immer noch wieder Leute, die es auch genau gegenteilig bewerten. Dann auf jeden Fall eins meiner Highlights war Edge of Darkness, muss ich wirklich sagen. Super, super geniales Spiel.
Muss ich auch noch hinterher schießen wahrscheinlich, aber das Geld ist jetzt erstmal aufgebraucht hier.
Du meinst die War Chest, die hier steht mit den Stretch Goals und den und der 1.6?
Ach nee, das ist was anderes, aber die habe ich auch da oben stehen. Die habe ich mir auch im Nachgang organisiert. Nee, ich meinte...
Du meinst, das ist Edge of Dawn voll, ne?
Mhm. Ja, genau. Also das fand ich total gut. Und jetzt ist ja bei mir Destiny's Time of Legends angekommen, dieses App-Spiel von Lucky Duck Games. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und schauen wir mal.
Das haben sie ja gestern alle in die Kameras gehalten. Das habe ich gestern in so vielen Gruppen gekriegt. Ich glaube, das Spiel ist spielerisch echt gut. Auch gut ausgereift. Aber was mir wirklich nicht so gut gefallen hat, ist, dass dieser QR-Code so vorne auf der Karte ist. Der sieht einfach nicht hübsch aus darauf. Da hätte man vielleicht irgendwie auf die Rückseite oder so.
Aber das Problem ist, wenn du es auf die Rückseite packst, dann musst du jetzt mal wieder die Karte umdrehen, wenn du scannen willst. Also ich habe heute schon mal die Regeln reingelesen. Also es liest sich ganz, ganz witzig, weil du kannst auch deine Attribute so verändern. Du kriegst halt so durch Erfahrungspunkte kannst du quasi diese Proben, die du machen musst, verbessern. Du hast ja so Erfolgssteinchen für die einzelnen Attribute. Die kannst du nach links und nach rechts schieben. Was ich ganz cool finde, ist so dieses, du drückst einfach immer kurz das Handy in die Hand, der scannt halt, macht sein Ding, dieses geheime Schicksal, keiner weiß genau, was passiert da, trotzdem ist die Story für alle zugänglich. Du hast ganz, ganz viele verschiedene Trigger und auch dieses, dass du, wo ich ein bisschen gespannt bin, wieder ist so Wiederspielwert in solchen Spielen, aber sie werben ja damit, dass sie sagen, hey, da gibt's so viele Stränge, dass du quasi, selbst wenn du dieses erste Szenario 5-6 Mal spielst, dann kannst du hier mal links abbiegen, dann kannst du da mal mit dem sprechen, so, du musst es mehrfach spielen, um irgendwie alles zu sehen und sie sagen aber auch, wenn du das zum Beispiel Kampagne spielst, empfehlen sie, dass du das wirklich mit denselben Leuten spielst, weil ansonsten haben Leute, die es schon kennen, in weiteren Szenarien dann Vorteile. Also da müsste man halt gucken, ne? Aber
ich habe sogar gehört, dass da Leute selber Kampagnen kreieren können und die dann hochladen können und dann kannst du quasi mit den Gegenständen die Kampagnen von anderen spielen.
Kann sein, kann ich. Und,
aber ist denn Kampagnenspiele bei euch noch so ein Thema? Also wenn da 110 Stunden plus steht, dann weiß ich ja, dass ich davon vielleicht 2 schaffe. Also bis vielleicht wirklich ein paar ausgewählte Dinge oder so. Ich habe da vor ein paar Tagen den Pledge Manager von ISS Vanguard quasi abgeschlossen. Da haben wir ja auch ein Preview-Video zu gemacht und dann ist halt auch Teil bei den Preview-Sachen neben einer ausgehandelten quasi Gebühr für das Video halt meist auch ein All-In-Pledge. Und ich weiß ja jetzt schon, also dass ich auf jeden Fall nicht auf die Spielzahl komme, die da mal irgendwie angesetzt haben. Also für mich ist mittlerweile, und das ist vielleicht so ein bisschen berufs- oder hobbymäßig so ein Thema, gar nicht so interessant, wie hoch da die Zahl ist. Also ich habe, das ist vielleicht, was wir vorhin auch so ein bisschen hatten, was ist man so überdrüssig und was geht gar nicht so mehr. Ich merke immer mehr auch so ein bisschen schnelle, einfachere, intuitive Spiele. Mein Herz hängt natürlich an großen Dingen und Sachen auch. Ich bin auch jetzt wieder in so ein großes Loch, wieder quasi in ein Trading Card Game, Flesh and Blood, wo ich auch gerade wieder Feuer und Flamme bin, jetzt am Freitag. Quasi, je nachdem, wann wir das hier sehen oder hören, am 21. habe ich dazu auch einen Livestream gemacht mit einem aus der Community, auch ganz frisch entstehendes quasi Trading Card Game, was wirklich noch so eine Goldgräberstimmung hat. So habe ich es mir vorgestellt, als quasi Magic wahrscheinlich so 1-2 Jahre anfing.
Habe ich auf Insta gesehen, glaube ich. Habe ich auf Instagram gesehen, ja.
Genau, also Flesh and Blood, wer so ein bisschen Bock so auf 1-gegen-1 Kartenspiele hat und da so eine Affinität hat, den kann ich das nur empfehlen oder schaut sich da, haben wir auch, Pete und ich haben dazu auch schon mal ein Let's Play gemacht mit ein bisschen Regelerklärung. Und aber Thema quasi Kampagnenspiele, mittlerweile bin ich da nicht mehr so heiß fast drauf. Also da finde ich das fast besser, wenn das heißt, das hat auch einen coolen Modus, dass du das losgelöst spielen kannst. Du musst die Kampagne nicht spielen. Das ist fast interessanter für mich dann, die Information.
Ja, absolut. Also ich bin da auch mittlerweile irgendwie ein bisschen weg von. Ich muss tatsächlich sagen, pragmatisch. Street Fighter hat mir mit dem Potty letztes Wochenende so gut gefallen, dass ich jetzt tatsächlich am Ende doch zugeschlagen habe, es auf dem Sekundärmarkt gekauft habe. Und die Nina hat zum ersten Mal, sie hat eigentlich immer geschworen, ich werde nie Geld zu einem Brettspiel dazugeben und ich werde niemals zum Geburtstag ein Brettspiel schenken. Und ja, jetzt hat sie sich an Street Fighter beteiligt, sodass mir die Wahl dann leicht fiel und gesagt habe, ja okay, dann steige ich damit ein. Also sie hat es quasi mitfinanziert. Und ja, ich habe Marvel Champions in den letzten 2 Wochen 8-mal gespielt. Und das ist auch, das trifft so die Nische, Alex, dass du wirklich auch schnell eine Partie spielen kannst, rein theoretisch, ne? Kannst schnell verlieren, kannst schnell gewinnen, kann sich auch ein bisschen ziehen. Aber wenn jemand das Deck zu Hause hat und jeder im Prinzip quasi die Begegnung oder sowas aufdeckt vor sich oder, ne, ich habe das mit dem Eugy jetzt ein paar Mal online gespielt, dann hat der quasi verwaltet und hat gesagt, ja, der Bösewicht oder so liegt jetzt. Dann habe ich den auch hingelegt und man konnte es tatsächlich über Zoom auch geil zocken zu zweit. Das heißt, das macht es tatsächlich von der Verwaltung auch super einfach und es macht halt nicht so, wie du sagst, es ist vor den Regeln her ganz gut und du musst halt auch nicht ewig dann irgendwie was erklären und kannst halt schnell losspielen. Solche Spiele sind echt auch super angenehm. Ich hatte eigentlich immer gedacht, Marvel Legendary ist für mich, ja, was anderes brauche ich nicht, aber beide Spiele sind so super koexistent, so dass sie beide nebeneinander her sein können und Chemnitz macht auch echt Bock, ne? Und wirklich schnell gespielt dann an der Stelle. Und da geht die Tendenz tatsächlich bei mir auch irgendwie. Aber es ist immer so stimmungsabhängig, hast du so schön am Anfang gesagt, ne? Manchmal ist so gerade, wie der Einstieg so ist und wie gerade so die eigene Stimmung ist. Manchmal hat man wieder Bock. Anfang des Jahres haben der Potti und ich da hunderte von Euros für Brimstone ausgegeben, haben gesagt, geil, ey, Riesenkampagnenzeug. Und jetzt hat man schon wieder andere Sachen wieder gesehen.
Ja, so, ne? Ja.
Aber
also ja, wir sind ja da auch so drin. Ja.
Also ich persönlich bin da so ein bisschen ambivalent. Also ich habe ich bin vollkommen bei dir. Ich habe auch etliche Kampagnenspiele verkauft, weil ich gesagt habe, so ey, da komme ich eh nicht zu. Ne? Also schweren Herzens habe ich auch mein Kingdom Death Monster wieder verkauft, ne, weil ich mir einfach gesagt habe, so ey, das ist so viel Spielstunden da drin und da komme ich gar nicht zu, ne, und dann auch immer dieselbe Gruppe. Ich habe aber so zwei, drei kleine Gruppen, wo ich schon so ein paar Kampagnen am Laufen habe und wo ich weiß, so alle paar Wochen machen wir wieder ein Kapitel so, ne, aber dann zockt man nicht nur dieses Spiel, dann machen wir wirklich so, ey, pass auf, heute ein Kapitel davon. Ich habe zum Beispiel mit einer guten Freundin von mir, mit der Ramona, habe ich ja angefangen, Resident Evil zu zocken. Und das ist ja auch so eine zusammenhängende Kampagne aus, ich glaube, 7, 8, 9 Szenarien, die du spielen kannst. Und wir haben jetzt die ersten 3, 4 durch. Jetzt haben wir uns wieder ein paar Wochen nicht gesehen. Jetzt ist so, nächste Woche wollen wir wieder weitermachen. Und dann finde ich es auch okay. Problem ist nur, bei so einem Kampagnenspiel ist noch so, da steckt nicht ganz so viel Story drin. Ne? Du liest ja halt irgendwie so einen kleinen Klappentext und dann weißt wieder, ach, alles klar, wir sind jetzt eine Polizeistation und wir müssen jetzt irgendwie jemanden suchen. Aber schwierig wird's halt, wenn du natürlich ein sehr, sehr narratives Spiel hast, ne? Also wir haben zum Beispiel, kann ich empfehlen, Gen 7 haben wir angefangen, meiner Meinung nach echt underratedes Spiel. Chris momentan
das
überall.
Das kam so raus, da war so viel los, glaube ich, in dem Jahr.
Ja.
Mit Cosmonauts und hier und da irgendwie, ja, wir haben das auch mal angespielt. Wir fanden da den Mechanismus eigentlich auch ganz schön, aber auch bei uns ging es dann nicht über 1, 2 Partien hinaus. Mhm. Und da gab es, glaube ich, auch nie eine Review dazu auf dem Kanal. Ja.
Aber ich kann es empfehlen, wirklich, also Gen 7 kriegt ihr momentan auf allen möglichen Plattformen zwischen 25 und 29 Euro. Das Spiel hat mal 70 gekostet oder so. Ich meine, das Material gibt's auch her. Und ist auch natürlich so eine Kampagne. Und dann hast du so Umschläge, die du öffnen kannst und so. Ist ja so ein Dice-Placer. Und aber coole Story dahinter. Spielt sich auch echt fluffig runter, gar nicht so viele Regeln. Und du merkst aber trotzdem schon, du hast Entscheidungsmöglichkeiten. Dann gibt es so diesen Rat, wo man dann so abstimmt, was und also wirklich so cool. Aber auch da haben wir dann irgendwie so 2 Dinger gespielt. Jetzt steht's wieder da. Ich weiß aber genau, hey, wenn wir uns in 2, 3 Wochen dann sehen, dann zocken wir wieder eine Partie, bauen ab und spielen dann was anderes wieder. Ne? Und sowas finde ich halt dann schon wieder cooler. Ich hänge auch schon super lange an meiner Gloomhaven-Kampagne. Ne? Ob ich das Spiel jemals durchgespielt
habe, ne?
Ich habe letztens in der Boardgame Junkies Gruppe hat irgendjemand das Spiel zum zweiten Mal durchgespielt.
Ja, das war krass. Ja.
Ob ich das jemals durchbekomme, ist fraglich. Ne? Also.
Ja, aber ich wage dann zu bezweifeln, dass der oder diejenige vielleicht dann auch noch Content kreiert und auch so eine hohe Zahl an Spielen auf dem Tisch hat. Was ich ja auch angehängt sah, also ich bewundere sowas auch immer, ich bin halt schon nicht mehr in der Lage rein von meiner Position jetzt. Also ich könnte mich nicht mal hinsetzen und also dann müsste sich da in meiner Jobsache halt was ändern. Wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt nur noch dieses Spiel, keine Ahnung, dann ist es vielleicht die Nische auf dem Kanal oder ich mache dann einen eigenen Kanal oder so. Aber das sind natürlich dann so Sachen, die sind dann auch Vollprofis und das ist auch immer wieder ein Thema, jetzt auch mal zurück zu uns als YouTuber zu kommen, das kannst du natürlich nie erreichen, das Level. Also selbst wenn du eine Review zu Gloomhaven machst und du hast da ein paar Partien gespielt, also du kannst nie so ein Nerdy Wissen dann natürlich wie haben, der jetzt das schon 2-mal durchgespielt hat. So geht es natürlich bei vielen Spielen und das ist auch immer so ein Grad, den man da irgendwie gut finden macht. Na, wie viel Partie kann man überhaupt spielen, muss man spielen, um eine Review zu machen, wie ist man man da auch für einen Typ für zu und. Und auch auf so einer Ebene ist das schon immer ganz, ganz interessant. Also es, dafür gibt es so viele Titel, die rauskommen. Ist krass, ja.
Ich finde das auch immer, wie Leute, also ich bewundere das auch wirklich, wenn Leute sagen so, ey, das ist ja auch immer eine ganz spannende Diskussion, wie ich finde, wenn es immer darum geht, ja, Wiederspielwert, dann habe ich das einmal durchgespielt, dann kann ich das nie wieder spielen. Mhm. War ja zum Beispiel bei Time Stories, bei, keine Ahnung, jetzt zuletzt habe ich gesehen, Symbio haben ja hier was zu, oder jetzt Bretman haben ja was zu, hier, wie hieß es nochmal, God of War und so. Also ich kann das immer alles gut nachvollziehen, aber ich denke mir so, okay, aber wie oft in kurzer Zeit spielst du dieses Spiel wirklich, ne? Also, ich kann das gar nicht, ne? Auch, also jetzt der Daniel mit Marvel Champions ist vielleicht mal wieder ein Sonderfall, weil du baust dein Deck zusammen, du legst den Bösewicht dahin, du zockst los, haust auf die Schnauze, Feierabend, ne? Aber gerade so, wenn so Spiele so einen Progress haben oder so eine Story-Entwicklung, also selbst bei Gloomhaven kann ich dir jetzt, da habe ich jetzt 10, 12 Szenarien gespielt, kann ich dir jetzt noch nicht mehr erzählen, was im ersten passiert ist, ne? Also Time Stories, ich glaube, das Grundspiel habe ich zweimal durch. Wenn ich jetzt das Grundspiel spielen würde, wüsste ich doch nicht mehr, was da passiert ist. Ich kann mich dann
vielleicht. Na, ich sag dir, geh nicht zu dem Typ, der da tanzt mit dem Regenschirm.
Ich glaube, das Einzige, an das ich mich noch erinnern kann, ist irgendwie, dass da in dem Gartenhäuschen so ein Manticore rumläuft. Das weiß ich aber auch nur deswegen, weil ich mich an die Szene erinnert, wie mein Cousin dieses Wort nennt und ich zum ersten Mal das erste Manticore bewusst wahrgenommen habe, so richtig, ne? Aber ansonsten, ich finde das mal so witzig. Ich krieg das gar nicht zusammen, wenn Leute sagen so, ja, dann hast du das einmal gespielt und dann wirst du es nie wieder rausholen, wo ich mir denke so, Alter, wenn ich das in 3 Jahren, weiß ich doch nicht mehr, wie das Spiel funktioniert. Also,
ach, ich habe die Karte an der Wand hängen hier vorne direkt. Macht schon was her, ist schon geil. Ja, Gloomhaven, genau, Gloomhaven ist schon.
Ja, das habe ich damals, als es auf der Messe war, auch wirklich ganz bewusst außen vor gelassen. Ich habe diesen Karton gesehen, ich habe gehört, das ist das und das und habe mir das deswegen auch bewusst nicht gekauft und habe auch, ich überlege gerade, ob ich meine Partie irgendwo mitgespielt habe. Bei mir ist das auch manchmal echt so eine Sache. Ich sehe auch so viel Content und beschäftige mich mit Sachen, weiß ich manchmal gar nicht mehr, habe ich selber gespielt oder nur gesehen, gefühlt. gespielt habe ich es aber, glaube ich, auch nicht. Aber ich habe mich natürlich auch viel darüber ausgetauscht. Aber auch sowas wie KDM, was wir ja auch angesprochen haben, habe ich mir auch nie geholt, weil ich wusste, das ist eigentlich ein Hobby für sich. Ich mag auch mal eine Miniatur zusammenbauen oder auch mal bemalen, aber das ist dann einfach zu viel. Und auch so Review technisch hat sich das jetzt noch nicht ergeben, dass die uns diese Box irgendwie mal zugeschickt haben. Bin ich auch fast nicht traurig dafür, weil man will sich ja natürlich dann doch ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber es gibt so ein paar große Boxen, da war ich ganz froh, dass ich da einen Bogen drum machen konnte.
Ja, aber Edge Dawnfall zum Beispiel, finde ich, ist wieder so, ist zwar eine mega fette Box und man kann ja auch Kampagnen spielen, in denen dann ja einzelne Rassen gegeneinander antreten, aber ansonsten, du kannst es auch dich da hinstellen, du kannst, wenn du die vorgefertigten Decks, bam, 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 kannst du in 10 Minuten aufbauen, hast es in einer Viertelstunde erklärt und dann haust du dir 1 Stunde auf die Schnauze und Feierabend, ne? Das ist natürlich auch wieder geil, es sieht so nach mega krass viel aus, aber es ist in der Grundstruktur so simpel. Ich mag das Spiel auch echt gerne.
Es sind da auch viele Miniaturen, oder nicht?
Ja,
auf jeden Fall.
Auch sehr groß. Deswegen ist die Box halt so.
Ja. Aber ich habe leider im Nachhinein gesehen, dass eine Figur mir leider kaputt ist. Ey, ein bisschen böse. Habe ich auch im Sekundärmarkt gekauft, aber zum guten Kurs, da kann man es verkraften.
Aber ich glaube, der Alex hat ihm Let's Play zerstört.
Die Figur, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Aber das Teil ist nicht mehr in der Box oder fehlt da?
Ist was, es fehlt, es ist weg. Es ist mir aufgefallen, es ist einfach weg. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, ey.
Ich wette, Alessio hat da wieder reingebissen, wo er auf der Alesio. Couch war. Oder
was? Alter, Alessio. Was stimmt nicht mit dir?
Alessio, Hauptsache Alessio geht's gut.
Oh. Ja, würde ich gerade sagen. Ja.
Wenn ich jedes Mal, wenn ich den Spruch gehört hätte, einen Euro gekriegt hätte, würde ich mich jetzt mit so unterbezahlten Leuten wie euch unterhalten müssen.
Da hättest du eine Regie für deine Videos. Dann hätte
ich eine Regie. Aber Daniel, jetzt mal eine Frage. Ich würde sagen, so 10 Minütchen haben wir noch. Sag mal, Daniel, hast du durch Zufall so ein Intim vorbereitet? Da könnten wir den Alex ja mal gut mit einbauen.
Nee, habe ich. Also ich hätte heute ein Weiße-Weiße-Känze-Känze, also Kneipenquiz hätte ich dabei gehabt, aber hat sich jetzt nicht angeboten. Und ich habe kein Intim, aber wir können spontan, oder der Alex kann spontan. Ich habe eine Rubrik, Alex, und zwar sind das 3 Fragen und die müssen nicht unbedingt zwangsläufig was mit Brettspiel zu tun haben. Wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, wir wollen uns ja auch so ein bisschen kennenlernen und uns ein bisschen, den Leuten nochmal ein bisschen näher bringen und einfach 3 Fragen vielleicht, also du bist ja auch kreativ und spontan.
Immer.
Und jeder antwortet quasi auf die drei Fragen. Also das heißt, du bist ja jetzt nicht ausgenommen. Also kann auch sein, was hatten wir für Fragen? So dein erstes Auto und sowas oder so Erfahrung damit. Sonst haut jeder eine Frage raus von mir aus. Also
können wir gerne machen. Ich stelle ja da in dieser Kategorie immer gerne so eine Frage. Was war denn einer eurer peinlichsten Momente, die ihr in eurem Leben so hattet? Wo könnt ihr euch noch gut dran erinnern? Also da müsst ihr jetzt nicht alle 10 aufzählen, sondern so eins. Ein Moment, was wirklich unangenehm für euch war.
Ja, kann ich wirklich einen ganz fiesen Moment, aber den haben eigentlich schon viele meiner Freunde auf jeden Fall gehört. Und zwar war
hören
das...
Freunde? Hören die dir
jetzt? Nee, die hören eben nicht zu, deswegen jetzt erfahren es auch alle anderen noch. Wir waren auf Abifahrt, war so meine erste lange Freundin und wir haben jeden Tag auf Mallorca 43er mit Milch und Bier getrunken. War immer so eine schwierige Kombi, so die immer so ein bisschen auf den Magen geschlagen ist. Und dann waren wir in so einer Pinte auf Mallorca und dann war ich am Pissoir und wie man manchmal so cool ist, will man dann so eine kleine Flatulenz loslassen, so beim Pissoir, so guckt so ein bisschen und ihr werdet es nicht glauben, bei diesem Flatulenz war nicht nur Luft.
Ja, das kann durchaus das heißt, passieren.
Ohne Witz, dann habe ich mir am Pissoir quasi in die Hose gemacht und musste dann, und das lief wirklich flüssig die Beine hinten runter. Und es war richtig, also es war schon echt richtig peinlich und meine Freundin war so am Tanzen so, ne? Und die so, willst du noch einen 43er mit Milch? Ich so, nee, gib mal bitte einen Hotelzimmerschlüssel.
Ich habe gerade Baileys gemacht, ich brauche keinen 43er mit Milch mehr. Ja.
Und ohne Witz, und ich erinnere mich, also manche Szenen vergisst man ja nie. Ich bin dann wirklich nach Hause gegangen, dann hat mich auf dem Weg noch in Palma hat mich noch eine Prostituierte angesprochen, so, na Süßer, ich so, hau ab, ich habe mir in die Hose geschissen. Und dann bin ich so weitergegangen aufs Hotelzimmer und habe mich quasi mit den Klamotten in die Dusche gestellt. Also es war wirklich alles durchgesifft. Und ja, dann habe ich mich umgezogen, dann bin ich wieder zurück. Und da war ich 18 oder so, ne? Und da, guck mal, der Potti, der kann sie nicht mehr halten.
Das ist eigentlich
krasse Geschichte.
Dass da jetzt gleich so eine Getränkevermeidung mitgegeben wurde. Also dieser, was ist denn das? Ist doch eigentlich so Apfelsinenlikör oder irgendwie so?
Ja, genau, so ein Likör ist das, ne? Mit Milch.
Also Likör und Milch, genau, auf Eis. Nicht zu viel trinken, bitte, ja? Also, oder vielleicht auch nicht zu viel Milch trinken, man weiß es nicht.
Der Mischkonsum, der war das. Ja. Boah, das ist eigentlich auch eine krasse Story, guck mal, der Potti.
Aber ich muss vor allem gerade lachen. Ich hab mir jetzt auch gedacht, komm, such's mal hier so spontan auf Google, mach's hier so Fragen zum Kennenlernen. Und dann war hier die Rubrik witzige Fragen zum Kennenlernen. Und eine der ersten Fragen, die genannt wurde, ist, was war das Peinlichste, was jemals widerfahren ist? Also ja, Alex hat anscheinend dieselbe Seite auf wie ich.
Nee, habe ich nicht, aber die Rubrik ist wahrscheinlich von mir.
Oh Mann, nee, ja. Bei mir, mir ist ganz viel Scheiße passiert. Ich kann mich ja nie dran erinnern, aber wenn wir jetzt schon mal...
Dir war auch nie was peinlich, ist auch gut.
Ist dir Scheiße passiert, also, oder ist dir die Scheiße wie mir passiert?
Nee, so nicht, aber tatsächlich, was mir mal passiert ist, da sind wir hier zwischen Krefeld, Düsseldorf, da gibt's eine Diskothek, die nennt sich das Rheinwerk. So, da bist du halt unter 18, konnte man da hinfahren, da bist du trotzdem reingekommen, ne? So, irgendwann mit 16, 17 ist man da halt dann feiern gewesen. Und dann hatte ich einen Kumpel, den Hossi. Hossi, Grüße gehen raus, ich hab dich lieb. Und der Hossi hatte an dem Abend einen kleinen Disput mit seinen Eltern und hat sich gedacht, wisst ihr was, jetzt habe ich keinen Bock mehr, und hat sich richtig aus dem Leben geschraubt. Der hat dann den Tütensangria sich reingekloppt bis zum geht nicht mehr, und dann ist man bis Krefeld Hauptbahnhof gefahren oder bis Krefeld Rheinstraße. Da ist man in so einen Shuttlebus gefahren und dann nochmal so, ja, 20, 30 Minuten mit so einem Shuttlebus dann dahin. Boah, und irgendwann hing der da schon so an der Tür und hat sich da an dieser Stange festgehalten, und es gab schon so einen riesen Kreis, also eine riesen Traube, die sich gebildet hat, weil keiner neben ihm stehen wollte. Und der hat schon so die ganze Zeit nur gewankt in diesem Bus. Und ich habe mir von dem Freund von meiner, also von einer Bekannten oder gute Freundin von meinen Eltern damals, ein weißes Hemd ausgeliehen, weil das war zu dem Zeitpunkt, hat man so Knitterlook getragen. Das war ein weißes Hemd im Knitterlook, ja. Und dann sind wir da reingegangen in den Club, und dann waren keine 2 Minuten da drin. Da kommt der Typ an und sagt so, ey Benz, und packt mir so auf die Schulter. Ey, und kotzt mich von oben bis unten voll. Da waren wir keine 2 Minuten in diesem Club.
Das nennt man dein Batik-Look.
Alter, und dann, ohne Witz, direkt daneben war das Klo und wir gehen so ins Klo rein. Erstmal der Typ rennt ins letzte Klo, fällt so um. Dann hast du noch gesehen, wie so Kotze aus dem Klo rausgelaufen ist. Und ich habe die erste Stunde damit verbracht, das zu wienern. Und dann haben die Klo, da haben wir noch irgendein Eau de Cologne, was da wahrscheinlich irgendein Typ mal vor 7 Jahren hat stehen lassen. Boah, Alter, das war ein... Also an dem Abend kann ich euch sagen, habe ich keine Perle klar gemacht, weil ja, das muss ein Geruch gewesen sein. Kotze und irgendwie echt kölnisch Wasser war irgendwie.
Bis dato fand der Alex das auch ganz nett mit uns.
Ach du, ihr kennt ja meine Freunde nicht und mich auch nicht. Also von daher, nein, alles fein. Ja, das sind natürlich schöne Klassiker. Da könnte ich wahrscheinlich in der Richtung auch was zum Besten geben. So schöne Momente sind ja auch immer, wenn man so mit seiner ersten Freundin beim Sex von den Eltern irgendwie so quasi, wie kommt denn ins Zimmer und ach, ups, was machen wir hier gerade? Da will man auch immer sich verkriechen oder Dinge, kann ich mich auch immer noch gut dran erinnern, als ich irgendwie die VHS-Kassette nicht schnell genug aus dem Player gekriegt habe und mir mein Vater dann erstmal noch erklärt hat, Pornos sind schon ganz schön, aber das ist quasi nicht der wahre Sex. Dieses Gespräch hätte ich gefühlt auch gerne vermieden, aber im Nachhinein ist es vielleicht gar nicht schlecht. Aber eine Sache, die da immer noch groß ist, und da war noch zu Grundschulzeiten, eine quasi Freundin aus der Klasse, die hatte so ein kleines Abrisshäuschen und hat gesagt, ey Jungs, ihr könnt vorbeikommen, ihr könnt aber so ein bisschen rumsprayen, Graffiti-mäßig, würde es nicht mal Graffiti nennen. Jedenfalls habe ich mir stolz wie Bolle in so einem Farbenladen so eine rote Dose gekauft und wollte dann irgendwie am Wochenende da zu diesem Häuschen gehen und war aber so aufgeregt, dass ich irgendwie ein paar Tage davor schon mal runtergehen wollte, schon mal irgendwo auf den Steinen so ein bisschen sprühen wollte und habe aber diesen fucking Sicherheitsverschluss nicht abgekriegt. Ja, also daran scheitert es ja schon mal. Ja, der hat ja normalerweise so eine Aussparung, dass man mit dem Schraubenzieher oder damals halt mit dem Flachschraubenzieher das Ganze aufhebeln konnte. Und ich bin auf die coole Idee gekommen, in meinem Kinderzimmer vor so einer Schublade, ich hatte so einen Türkei goldenen Kunstschmiededolch, damit diese Dose aufzuhebeln. Naja, ihr könnt euch das vorstellen. Alex setzte an mit einem guten Schmackes. Leider habe ich nicht die Kappe aufgehebelt, nicht nur jedenfalls, sondern habe auch gleich in die Dose gestochen mit dem Dolch. Und dann war erstmal voll Panik, weil ich dann in meinem Kinderzimmer mit dieser roten Dose saß. Und also wäre man jetzt locker gewesen, hätte man die Dose in die Schublade und zugemacht. Ich bin voller Panik durch den Flur in die Küche, hab den Mülleimer aufgemacht und hab die Dose reingemacht. Und danach habe ich mich, das ist wie als wenn es eben passiert wäre, so in Zeitlupe umgedreht. Weiße Küche, relativ heller Flur. Scheiße. Und man hat natürlich genau gesehen, von wo ich wie lang gerannt bin. Und ich habe dann wirklich weinend irgendwie meine Mutter angerufen und dann auch meine Oma. Und das viel krassere war dann noch, dass ich dann mit meiner Oma in den gleichen Laden, wo ich diese Dose gekauft habe, dann musste ich dahin, oder das war einfach auch der Laden, um da Verdünnung zu kaufen, um dann diese ganze Scheiße irgendwie mit Verdünnung abzuschrubben. Also die war mir auch gar nicht so böse und das war jetzt auch nicht du, aber dieser Gang in den Laden, wo ich diese krasse Dose geholt habe und dann Verdünnung kaufen. Es gab bis dato auch immer noch so Bücher, Buchrücken und so altes Lego, was noch so rote Farbspritze hat, weil die halt damals in meinem Zimmer saßen. Also das war so ein Moment, den ich auf jeden Fall nicht vergesse und der mir sehr unangenehm war.
Geil. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die steht hier auch, witzige Fragen zum Kennenlernen. Die können wir auch, glaube ich, relativ kurz abhalten. Hier steht, was ist für dich der lustigste Pornotitel? jeder kann ja mal drei nennen. Heider, du darfst anfangen. Drei.
Also ich kenne noch hier Helikopterman 2, die Rückkehr des Kreiselfickers. Das ist mir noch ein Begriff. Naja, dann Softporno-mäßig unterwegs. Mich haben ja immer alle in der Schule immer Heidi Heida genannt, ne? Fanden die immer alle lustig. Das war ja dieser bayerische Almfilm.
Mit Sophie Mutzenbacher.
Ja,
aber da ist ja schon Hardcore-Spezialwissen hier.
Ja, aber nur tatsächlich weiß ich das auch nur, weil ich weil der Heider mich da immer drauf gebracht hat, wegen wie Heidi Heider, habe ich ja mal gegoogelt.
Heidi Heider. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, gibt so Klassiker wie Jurassic Fuck oder sowas. Also so halb lustige Sachen nur so.
Alex, du?
Titel merke ich mir gar nicht. Also ich gucke auf jeden Fall viel solche Sachen,
aber du scrollst immer nur zu den wichtigen Szenen, ja, ne?
Genau. Ich gehe da mal so ein bisschen in einen anderen Bereich. Mein Vater hat jahrelang auch in der Videothek gearbeitet und da ist natürlich so eine Affinität zu dieser Thematik auf jeden Fall auch schon gegeben. Ich habe es ja auch schon angesprochen mit VHS-Kassetten, die ich da irgendwie nicht aus dem Player gekriegt habe so schnell. Und an irgendeinem Punkt haben wir uns mal einen Porno sozusagen Production-Name ausgedacht. Den fand ich ziemlich cool. Es kam dann nie zu einer Produktion, aber ich heiße ja und quasi meine Familie mit Nachnamen Kupin. Und dann sind wir auf den coolen Namen Kuppe Production gekommen. Irgendwie fanden wir das auf jeden Fall sehr witzig. Also falls ihr den einen oder anderen Film, den habe ich vielleicht jetzt gelogen, aber wo Kuppe Production steht, dann war ich da involviert. Aber nee. Ja.
Geil. Im Schnitt.
Also ich habe mir, also so Pornotitel kenne ich in eine Menge, aber nicht unbedingt, weil ich sie konsumiert habe, sondern aus zwei Gründen. Punkt eins, ich habe mir damals Porno Ping Pong von Joko und Klaas angeguckt. Da ist ein Titel hängen geblieben, Omas von der Müllhalde, Exzesse mit alten Schabracken, dieser Film macht betroffen. Der ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und dann, Leute, gebt's mal bitte auf YouTube ein, da gibt's ein Video, 100 Pornotitel in 100 Sekunden.
Ja, und, das ist geil.
Super. Da zum Beispiel, es riecht nach Pipi im Takatuka-Land. Den finde ich super. Und auf Schloss Bums klappern die Nüsse.
Das kenne ich auch nicht. Vor allem der Typ, der liest das auch ziemlich lustig vor, ne? So wirklich haut da den Titel, einen Titel dem anderen raus.
Oder
das
Analstufe so, Rot.
Und dann schon so
Analstufe Rot 2.
Ja, der gute Steven Seagal, hätte der das gewusst, ja?
Und
sehr schön. Der war ja für seinen Fistkampf bekannt, der Mann.
Geil, also geil. Steven Seagal.
Ja, ich hab was, eher ein bisschen nostalgischer dann so. Wollen wir mal wieder back to the roots kommen. Erste Sammlung. Also was habt ihr gesammelt? An was erinnert ihr euch, was ihr so gesammelt habt?
Kann ich dir ganz genau sagen, Power Rangers Panini-Album.
Das erste, oder was? Krass.
Naja, wenn du ganz, wirklich ganz früher gehst, würde ich auch sagen. Also ich hatte auch so ein Sticker-Album hier so mit Korkis und Stoffis und Glitzers und die glühen oder leuchten im Dunkeln. Aber ein bisschen weitergehend und was auch so jetzt wieder die Leidenschaft auch zu Marvel Champions und zu Sachen. Ich habe damals auch zu Grundschulzeiten mit einem guten Kumpel Trading Card Games, also wirklich so Marvel-Karten und auch so ein bisschen Special Interest Cards, also wo es ja wirklich nur gezeichnete Sachen waren. Da gab es vielleicht ein paar Karten, wo auch mal irgendwie ein paar Werte hin waren, aber damit hat man ja nie gespielt, sondern was andere so irgendwie Fußballkarten oder das amerikanische Pendant sind, wären dann so Baseballkarten gewesen, da habe ich quasi so Comic-Sammelkarten gesammelt. Habe ich auch noch zwei Ordner sogar hier stehen quasi. Wenn ich jetzt durch meine Kamera an den Schrank sprinten würde, da stehen die sogar noch, zwei Alben. Hm.
Krass, ey, dann wäre, glaube ich, mein erstes Sammelding ist wahrscheinlich auch so ein Hanuta-Heft, so die Hanuta 1990-Bilder oder so.
Sehr gut,
oder
von klar,
so 1990 oder sowas. Ja. Ich habe, glaube ich, gesammelt, so bewusst war so meine He-Man-Figuren. Gab's damals immer die geilen und dann bin ich immer hier, Allkauf hieß das früher noch, immer mit meinem Vater samstags immer in den Allkauf gegangen und dann das war auch voll das Geldgrab für den, ne? Dann immer so, ich möchte die haben. Wenn man überlegt jetzt heute, wie die Kinder selber so sagen, ich möchte das gerne, dann denkst du, nein, es gibt nichts. Und selber war man früher wahrscheinlich voll der Mega-Quengel. So, ich brauche aber jetzt Battle Cat, bitte. Und Skeletor und hier und da. Und ja, das, also da weiß ich, hatte ich super viel. Ja. Lego kann man nicht so als Sammelleidenschaft, ne? Aber He-Man-Figuren hatte ich super viele auch.
Ich bin ja auch damals auf die Biker Mice from Mars total abgefahren. Die kennen ja auch nur ganz wenige Leute.
Biker Mice from Mars.
Ja, das gab schon ein paar lustige Spielzeug, Serien und Figuren auf jeden Fall. Ja, ich war auch ganz, ganz hart dabei, was das da alles ging.
Vielleicht ist das jetzt der perfekte Schlussakkord, um dann nochmal ein kleines Announcement nochmal zu geben. Und zwar, wir befinden uns ja gerade wieder tief in den 90ern und es klingt ja schon immer so ein bisschen mit, die 90er-Party. Es wird langsam konkreter, Leute. Wir werden wahrscheinlich das Ganze nicht über YouTube streamen, sondern wir werden das Ganze über eine große Zoom-Veranstaltung machen. Und wie das Ganze dann laufen wird, das bekommt ihr nochmal im Detail. Auf jeden Fall wird die Veranstaltung so auf 100 Leute oder 100 Zugänge, sag ich mal, begrenzt. Wir werden wahrscheinlich einen kleinen Obolus an Euronen aufrufen müssen, denn damit wir so viele Leute in einen Zoom-Call reinkriegen und das Ganze länger als 40 Minuten dauert, müssen wir den Premium-Account buchen. Ansonsten wird das eine sehr kurze 90er-Party. Aber dazu werden wir auf jeden Fall noch genaueres sagen. Und es wird auch ein, zwei Pledges geben, beziehungsweise wenn wir da eine gewisse Summe an Teilnehmern erreichen, werden wir ein paar Specials in die 90er-Party einbauen. Und die Planungen laufen. Also
ein 40er und Milch.
Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Ich trinke dann 4 Liter Milch.
Genau, den Daniel werden wir mit 43er und Milch auf jeden Fall füttern. Aber bleibt auf jeden Fall am Start. Genauso wie unser La Mer de Dor und der Goldene Kronkorken. Wir sind dran. Alles läuft. Und in diesem Sinne, Alex, danke, dass du da warst. Ich fand, es war eine super spannende Folge, weil du auch echt viele coole Einblicke gegeben hast, auch über BerlinCon. Und
mega.
Ich glaube, das ist auch mal ganz spannend, dass die Leute auch mal merken, was da eigentlich dahinter steckt, ne, wie so eine Planung aussieht, wo, auf was man so als achten muss und so. Da hast du auf jeden Fall einen richtig coolen Input gegeben. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche uns allen, dass die BerlinCon stattfindet. Ich glaube, es gibt uns allen ein bisschen Hoffnung und ein bisschen gute Laune. Und ansonsten alles Gute. Hoffentlich kommst du irgendwann wieder.
Ja, ich habe zu danken. Schön, dass ich da sein konnte. Ist immer wieder spaßig mit euch und vielleicht kann ich ja mal den 90er Party Crasher machen. Wir sind gespannt.
Ich wollte gerade sagen, du wärst eigentlich ein passender Stargast. Du wärst hier ein High-End-Pledge-Level, glaube ich.
Ja, ich bin ja immer gerne mal nackt auf der Party zu sehen, wie ihr wisst. Ne? Von daher
gucken wir mal,
wie hoch die Spielschaft wird. Was macht ihr? Wir flitzen, wer ist ihr? Hier auch aus Oldschool übrigens. Wo er dann ganz alleine ist.
So sieht's aus.
In diesem Sinne.
Für jeden Spaß zu haben. Ich freue mich, genau. Bis dahin.
Danke, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt sauber und gesund. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, mit V.
Ciao.